Herzlich willkommen zur Folge 7 Podcast beim Electric Empire. Heute machen wir eine richtig verkehrsrechtslastige Show oder Aufnahme. Ramon, guten Abend, guten Tag.
Guten Tag, Lars. Schön, dass du wieder da bist. An dieser Stelle möchte ich dir noch ein gesundes neues Jahr wünschen, weil es ist ja der erste Podcast 2020 und ich weiß, eigentlich haben wir jetzt schon fast Mitte des Jahres und dann wünscht man das aber gar nicht mehr. Ich wünsche dir ein gesundes neues Jahr.
Ja, ebenso, ihr da draußen. Gesundes Neues oder frohes Neues.
Frohes Neues,
Egal, weiter geht's. Was wollen wir heute alles machen? Kleine Zusammenfassung. Willst du mal anfangen? Sonst reden wir
so viel. Einfach nur sagen, also 2020 wird genauso weitergehen wie 2019, haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Sieht man ja auch, der Podcast geht weiter. Wir haben auch wieder viele Themen, die wir heute ansprechen werden. Wir haben nachher aber sogar noch Interview.
Richtig.
Das hat nicht zu vergessen.
Freue ich mich sehr drauf.
Aber da kommt später dazu. Was ist passiert in diesem Jahr? Außer Silvester, Neujahr ging es eigentlich gleich ratzfatz los.
18.12. hatten wir die letzte Folge.
Da
haben wir noch ein bisschen drüber philosophiert, wie wird die Klage sein am 23. Dann haben wir noch eine Sonderfolge gemacht am 23. zur Klage.
Stimmt, da hatte ich dich eingeladen mit einem Telefon, ne?
Genau. Da zur Klage werden natürlich jetzt auch einige warten. Wie ist das Update? Was haben wir gemacht? Reden wir auch drüber. Dann letzte Woche war eine ziemliche Powerwoche, also das Jahr ging ja richtig gut los. Verkehrsgerichtssachen Goslar, wir waren auf der ISPO in München und nebenbei war ich dann noch auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Mehr so halb privat und halb dienstlich.
Wie viele Kilometer bist du schon gefahren jetzt im Januar? Bestimmt schon.
Ja, das sind ein paar. 1000, oder? Ja, locker, ja. Ja, ich habe jeden Tag getankt, habe ich lange nicht mehr.
Oh, jeden Tag getankt? Jeden ist Tag, natürlich ja. Auch heftig, ja.
Okay. Ja, jetzt könnte man fragen, habe ich so ein schlimmes Auto oder? Das war wirklich die.
Naja, eigentlich müsstest du ja eigentlich auch ein Elektroauto langsam mal. Aber da hast du das Problem, dass du ja dann auch 2-3 Stunden oder ich weiß gar nicht, die tanken ja wahrscheinlich voll, immer wahrscheinlich 8 Stunden, 4 Stunden. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht, weil ich so ein Auto habe.
Mein Hauptproblem ist es, ich wohne in einer Mietwohnung. Da müsste ich über die Straße legen, mein Kabel. Und ich weiß nicht, ob das sich wirklich lohnt.
Okay. Aber aber ist ja auch ganz schön stressig dann bestimmt gewesen, oder?
Ja.
Aber du warst ja nicht alleine. Ne? Warst du nicht bei der ISPO? Wer war da noch von uns da?
Oh, da war Markus noch mit bei. Escape, Lars Stühlen war vor Ort. Mhm. Unser neuer Verbandsansprechpartner in Bayern, der Bernd Proksch. Oh, wer war noch da? Wen habe ich dann da noch alles vor Ort getroffen? Ja, denn die ganze Embassy, Longboard Embassy, die ist ja nun jetzt so gesehen dicht gemacht worden. Die heißt ja jetzt anders, sondern irgendwie was mit nur noch Board. Die wollen ja entsprechend jetzt sich anders und neu aufstellen. War natürlich erstmal große Abschiedsparty, aber die habe ich nicht mehr mitbekommen, weil ich am Dienstag schon wieder los musste, Richtung Goslar. Aber wie war denn
die ISPO? Fangen wir mal einfach
ja,
so an.
Ja, genau.
Wie war die denn?
Boardsport Embassy, so heißt es.
Boardsport, das ist schwierig.
Ja, an sich sehr interessant. Wir haben ja so eine kleine Ecke bekommen. Wir konnten unsere Banner jetzt aufhängen und so ein bisschen Ansprechpartner sein für die Besucher. Wir standen genau neben JK, konnten da so ein bisschen mitbekommen, wie die sie jetzt etablieren und Gespräche führen. Ja, war interessant. Wir haben eine Menge Besucher gehabt, also die dann so wissen wollten, wie ist es denn nun jetzt rein rechtlich, wann dürfen wir dann legal fahren, wo hängt's noch? Wir haben auch Gespräche jetzt geführt, zum Beispiel bei der Micro-Mobility-Messe in Hannover Mitte Mai, da war auch die Messe vor Ort und da haben wir uns mal zusammengesetzt. Felix, unser Einradfahrer aus Leipzig mit Marie zusammen, die waren vor Ort, die haben eine Menge Interviews gemacht.
Ja, das habe ich gesehen, da habe ich auch das Interview von mit dir gesehen. Mhm.
Also es war, muss ich sagen, sehr, sehr interessant.
Wer ist denn eigentlich, also wer kommt denn da zu ISPO? Sind das Fachbesucher oder sind das jetzt Privatleute? So?
Na, ich habe ja bisher immer eine Karte bekommen, irgendwie durch Kanäle. Ich weiß gar nicht, wenn du jetzt da als Privatmann hinkommst, ob du da von einer Kasse dir eine Karte kaufen kannst. Also ich hatte die Empfindung immer, du musst da wirklich nur auf Empfehlung, kommst du dann eine ausgedruckt, aber da kann mich sicherlich jemand auch da draußen eines Besseren belehren. Mhm. Es ist so viel los. Also wir sind da über die ganze Messe gerannt, dann kam ja der Coronavirus gerade auf und ganz Südostasien ist mit Mundschutz da rumgelaufen. Dann bist du natürlich erstmal ein bisschen panisch, aber es hieß ja dann, nee, ist genau andersrum, die tragen sowieso viele von den Asiaten generell einen Mundschutz, also keine Panik. Und wir wollten uns eine Muscle Gun besorgen. Also sieht aus wie ein Föhn, hat vorne so ein, wie es stempelt so, also ist ganz wie so ein Vibrator, nenn ich's mal. Und dann kannst du deine Muskulatur dann entsprechend
das ist ja auch sehr schön.
Quälen.
Was waren denn die gängigsten Fragen, die ihr gestellt bekommen habt da an dem Stand? Habt ihr da so ein, also so ein Stimmungsbild im Grunde genommen von den Fragen her?
Ja, hauptsächlich immer, bin ich jetzt legal mit meiner Versicherung? Ja, also wenn ich jetzt eine bekomme oder wo muss ich hingehen, dass ich eine Versicherung bekomme? Und das war ja auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, wir müssen mit unserem heutigen Studiogast mal entsprechend telefonieren, dass der da mal Licht ins Dunkel bringt. Und man sieht ja jetzt auch, finde ich ja sehr interessant, viele von denen, die ein Nummernschild haben, die jetzt mit ihrem Monowheel oder Skateboard, wie auch immer, rumfahren, bekommen jetzt alle Post von der Versicherung und da steht dann drin, ja, wir würden Ihnen gerne das neue Saisonkennzeichen zuschicken. Wie sieht's denn aus? Zahlen Sie bitte ein und dann kriegen Sie ein neues. Und das ist natürlich genau gegen die Situation, die wir nun gerade mit der Klage versuchen anzustoßen. Ich dachte eigentlich, jetzt haben da draußen alle gelernt und sagen, oh, jetzt können wir keine mehr rausgeben, jetzt haben sie uns entlarvt. Nö, also stumpf weitergemacht. Und ich hatte letztens auch so eine interessante Info bekommen, es ist jetzt heißt, man muss nur reinschreiben, man bezieht sich auf den Kontrahierungszwang und dann bekommt man eine Versicherung, aber da steht dann drin, nur auf Privatgelände gültig.
Mhm. Ich denke, ich sage,
was Neues.
Ja,
was das ist,
auch noch nicht gehört.
Was ist das denn? Aber ja, also ich denke, da wird in den nächsten Monaten. Einmal nächste Woche ist ja jetzt dann die Urteilsverkündung von der Klage. Und ich denke, es werden da draußen jetzt auch einige sicherlich auch noch irgendwie eine Versicherung abschließen. Mhm. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich habe jetzt eine sehr tragische Mail bekommen vor einer Woche. Da ist jemand bei einer Probefahrt, er ist nicht mal gefahren, sondern er hat die Fernbedienung falsch bedient und da ist das Board dann entsprechend in einen Passanten, der vorbeigelaufen ist, reingefahren mit vollem Hafer aus 7 Metern. Und dem ist der Knöchel gebrochen. Und jetzt stehst du natürlich da. Er ist nicht gefahren. Trotzdem passiert was. Hat sich das Board nur ausgeliehen, weil er eine Probefahrt gemacht hat. Wo kommst du da jetzt raus? Also wie greift da jetzt
Da ist die Frage, ne? Jetzt, wenn wir da öffentlich und privater Raum sind, wo ist es passiert, öffentlich?
Na klar, öffentlich, in der Fußgängerzone.
Dann ist er sein Fahrzeug, auch wenn es geliehen ist, ne?
Ja, und da können wir, muss ich auch sagen, nochmal, selbst wenn ihr uns schreibt als Verband, wir können da jetzt wirklich keine Rechtsgrundlagen, also keine Aussage treffen, die jetzt irgendwie rechtlich fundiert ist, sondern wir können dann wirklich nur sagen, und wir haben einen Eindruck, aber jeder Richter kann es anders entscheiden. Und wir haben leider noch keinen Juristen bei uns beschäftigt, der darauf reagieren kann. Wir können maximal eben Kontakte anfragen, vermitteln, unterstützen, aber wirklich Antworten geben
geht nicht. Also wir können noch keine Rechtsberatung anbieten, weil wir halt keine Juristen sind. Wir können bloß den aktuellen Stand, die aktuelle Situation, die uns bekannt ist, auch aus Beispielfällen. Ja, aber an dem Beispiel, was Lars ja, was du jetzt gerade ja gesagt hast, ja, den Fall hatten wir ja auch noch nicht. Also mir ist jetzt kein, wo genau sowas passiert ist, ne? Board falsch bedient, statt vorwärts fuhr das Board rückwärts und in Passant dann den Fall, ist für mich zum Beispiel ein ganz neuer Fall, wie der zu bewerten wäre. Also ich kenne den nicht. Ich kenne immer nur so, was ist, wenn ich mit einem Skateboard auf dem Bürgersteig oder auf dem Radweg fahre oder auf der Straße fahre und dann von der Polizei angehalten wird. Das ist ja so die meiste Frage, die wir bei mir eigentlich kriegen. Ne? Da, aber wie gesagt, wir können da keine Rechtsberatung machen. Sucht euch am besten einen Verkehrsanwalt, der vielleicht da schon zwei Fälle hatte oder auch nicht, aber sucht euch da einen Rat am besten bei dem. Gerne können wir da bestimmt auch vermitteln, ja, aber wir können diese Beratung nicht übernehmen.
Gleichzeitig möchte ich mich nochmal bedanken bei allen, die mich jetzt noch unterstützt haben in der Vorbereitung der Klage, wo ich gesagt habe, schickt mir mal eure Anzeigen, die ihr so von der Staatsanwaltschaft bekommen habt, um dass wir uns erstens ein Bild machen können und zum zweiten mal sondieren können, was wir am Ende denn jetzt nochmal in die letzte Klageschrift, also um die Beantwortung war ja Redaktionsschluss jetzt 31.01., den haben wir jetzt ja auch eingehalten und haben jetzt auch unser finales Dokument abgegeben. Und jetzt warten wir darauf, dass der Richter sich das durchliest und entscheidet. Also nochmal vielen Dank für die Unterstützung. Und ja, man sieht, also es ist wirklich alles passiert da draußen. Sehr interessant.
Man muss dazu sagen, ich habe bei mehrere E-Mails bekommen und auch ein paar Tweets mitgelesen. Ja, also warum haben wir das angefordert? Wir wollten mal Belegexemplare eigentlich haben, oder du hast es ja eher angefordert, nicht wir. Du hattest es ja angefordert, um Belegexemplare zu geben, wie teilweise ja ungerecht oder ungleich es in den unterschiedlichen Räumen auch behandelt wird. Und du wolltest natürlich auch sehen, auf welche Paragraphen sie sich wahrscheinlich drauf beziehen. Ja, wir haben nicht, weil das war so eine Mail, wir wollten nicht irgendwelche Kontaktdaten von euch haben oder die Daten, die uns zur Verfügung gestellt werden, noch nicht kommerziell genutzt. Die werden geschwärzt. Man erkennt nicht mehr, von wem es ist, ja, weil wir behalten im Grunde das Original. Dann wird der Name etc. geschwärzt und dann wird es erst übergeben. Also es ist nur darum, dass man ein Beispiel hat, wie das die aktuelle Situation im Grunde genommen in Deutschland ist.
Mhm. Ja. Also da wurde ich dann auch noch mal wusstest du sicherlich auch nicht so wie ich, nochmal belehren. Also wir können natürlich jetzt nur Dinge in diese Klageschrift damit reinnehmen und dann den Namen mit runterschreiben. Die werden dann als Zeuge geführt. Also wir haben jetzt einmal ja das Skateboard mit Nummernschild haben wir ja jetzt aufgeführt. Da musste der entsprechende Besitzer jetzt auch ran und wurde als Zeuge genannt in dem Schreiben, und die Anzeige hier aus Berlin, die wir noch mit reingenommen haben, ähnlich.
Ja, aber da hast du ja, also da bist du ja auf die Leute zugegangen und
hast gesagt, das habe ich
vorher. Will den Namen, du hast es ja nicht einfach von dir aus.
Nein, um Gottes
Willen. Genau, das ist ja der Punkt. Mhm. Also nicht, dass man denkt, wir nehmen hier die Namen und die Adresse und geben die einfach ungefiltert weiter.
Mhm. Nee, das war der natürlich. Grund. Ja, ja. Ne? Nee. Also ich hatte ja das reingeschrieben, ich schwärze alles weg und gebe es weiter, aber letztendlich hat der Anwalt gesagt, nee, das geht nicht. Also wir müssen hier wirklich klar jetzt anzeigen, wer es ist, und damit man dann in dem Fall den entsprechenden Besitzer des Fahrzeugs dann als Zeugen aufrufen kann. Oder wie auch immer. Ja, was nächste Woche kommt, also 11.2. soll ja dann um 9 Uhr verlesen werden. Also wir müssen nicht vor Ort sein. Also das wurde beim letzten Termin auch extra nochmal gesagt. Ich weiß nicht, ob er jetzt da alleine mit seiner Robe an in den Raum geht und das Urteil laut verliest, oder ob das einfach geschrieben wird und dann 2-3 Tage später gestempelt und formuliert an die entsprechenden Parteien rausgeht. Also wie es letztendlich ist. Also ich werde sicherlich nicht am 11.2. um 9.30 Uhr eine News posten, das ist das Ergebnis, sondern das wird im Laufe der Woche kommen. Und dann müssen wir uns eben eine Strategie überlegen. Also ich gehe jetzt immer noch, weil ich es überhaupt nicht einschätzen kann, ich habe kein Gefühl. Letztendlich, es ist ja gesagt worden beim letzten Mal, hier ist ganz klar eine Gesetzeslücke vorhanden und hier muss man eben dran. Aber wie der Richter das am Ende auslegt, weiß kein Mensch. Also ich bin da jetzt immer noch bei 50-50 und da muss man halt überlegen, falls wir gewinnen, ja, dann wird sicherlich die Allianz sagen, nee, also da wollen wir auch nochmal eine zweite Runde drehen. Und wenn es andersrum ist, müssen wir uns überlegen, wollen wir auch die zweite Runde, und vor allen Dingen, wie sieht die dann aus? Also ich muss dann sicherlich nochmal den Klingelbeutel aufmachen, weil es ist zwar eine Menge Geld reingekommen, aber ich denke, dasselbe, was wir jetzt ausgegeben haben, müssen wir definitiv nochmal investieren. Mhm. Und wir sind hier, glaube ich, wirklich noch ganz am Anfang. Wir haben eine Menge jetzt erreicht und mit der Klage ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Also wir haben jetzt ja mit diversen Versicherungen telefoniert, die gesagt haben, oh, hätten wir gerne mal das Ergebnis, was da davon rausgekommen ist, wenn es soweit ist. Und auch die Kontakte, die ich jetzt im Verkehrsgerichtstag in Goslar halt jetzt neu kennengelernt habe, die waren auch alle sehr interessiert und haben auch gesagt, das ist was völlig Neues, was wir jetzt hier machen und versuchen, weil ja von Seiten der Politik wurde mir auch da nochmal bestätigt, in dieser Legislaturperiode nicht mehr.
Mhm. Ja? Naja, ich habe das, ich weiß gar nicht mehr, in dem Bezug, weil Jacqueline sich ja so einen E-Scooter bekommen hat, da habe ich mich mit den Versicherungen auch teilweise ein bisschen unterhalten. Und da habe ich festgestellt, dass sie eine Versicherung auch gar nicht mit dem Thema E-Scooter auseinandergesetzt haben, weil sie haben gesagt, also wir warten eine Weile ab, wie sich das entwickelt. Ja. Also wahrscheinlich gucken sie auf so eine Sachen wie Unfälle und Art der Verletzungen und so weiter und so fort. Und bestimmen dann, in diesem Jahr wollen sie dann erst eine Versicherung anbieten. Mhm. Beziehungsweise habe ich auch schon, ich glaube, du hattest es auch, dass sie jetzt sogar anfangen, ja, die an den Preisen zu drehen, weil auf Grundlage dessen, dass ja im Grunde genommen keine oder nicht die Unfälle so gravierend in Anführungszeichen eingetroffen sind wie ursprünglich angenommen. Ja,
ich glaube, es war gestern oder so, kam
ja genau, Artikel. Da passt man jetzt im Grunde genommen den Betrag halt auch nochmal an. Das finde ich auch sehr eine interessante Sache. Ne?
Ja, ist auch wieder gegen das große Gemecker und Geunke.
Ja, genau. Ne, also das, aber das geht halt unter, ne? Das sieht man ja, also das steht ja nirgendwo. Also du hast das wahrscheinlich irgendwo her, weil du vielleicht, weiß ich nicht, danach gesucht hast oder irgendwas.
Nee, lustigerweise, das habe ich ein paar Mal weitergeleitet bekommen.
Ach so, okay. Also, ja, aber das hörst du doch nicht. Also nee, nirgendwo nein. In irgendeinem Versicherungsanzeiger, wollte ich schon sagen, aber.
Nein. Nein, nein.
Das kriegst du ja nicht mit.
Also das ist, habe ich auch ein schönes Beispiel. Ich bin ja dann am Mittwoch in Goslar angereist, war ja nun dann, also wie die Oscar-Verleihung des Verkehrsrechts, so würde ich mal sagen, kam ich mir davor. Ja. Himmel und Menschen, überall Reporter, Fernsehteams, einer rannte von jeder hin und her und wir brauchen sie noch und da noch. Und da wurde ich sogar auch mal interviewt, verrückterweise. Nein. Ja, es ist unglaublich. Und ich hatte dann eine Verabredung mit einem Redakteur vom Deutschlandfunk und ich dachte, jetzt geht's gleich los und dann auf einmal, ach, Herr Brockmann, und dann ging das so schnatter los und ja, dann sind die zum Interview verschwunden. Mhm. Und letztendlich das Ergebnis hat man dann einen Tag später in dem Artikel lesen können. Herr Brockmann hat sich halt so geäußert, relativ einfach, ja, wenn damit nur Touristen fahren, dann brauchen wir sowas nicht. Ja, wo ich mir wieder sage, man, ja, den Artikel darunter, wo dann ich zu Wort kam, die deutsche Verkehrswacht, wo ein Mensch also wirklich von der Verkehrswacht sagt, ja, coole Sache, das ist genau das, was uns noch fehlt. Es liest ja keiner mehr.
Also er war über euren Artikeln.
Ja, er war in der kleinen Überschrift drin, ja. Ja. Also da sagst du wieder, so geht's da draußen, ne? Und so versteht man's. Aber ich denke, jetzt steigen wir einfach mal ein, weil jetzt fragen wir genau den Mann, der es wissen soll und muss. Dazu hatte ich im letzten Jahr im November den Ricky Lowak kennengelernt. Der ist aus Karlsruhe, Polizeihochschule, und ist da, so wie ich es verstanden habe, Dozent und erzählt den werdenden Polizisten, was, wie es da draußen funktioniert in Sachen Verkehrsrecht.
Ja, den müssten wir den ja jetzt praktisch mal anrufen, wenn der
ja
so gut, warte mal.
Der kennt sich aus und ich habe da auch schon einige Fragen halt mal vorbereitet, und weil ich nämlich nur mal wissen will, wie ist es denn nun mit denen? Ich habe eine Versicherung und alles ist nun gut. Beziehungsweise, was passiert, wenn sie mir mein Board abnehmen, auf was muss ich achten und. Und da wollen wir doch einfach mal schauen, wenn es jetzt, und da klingelt's.
Lowak?
Hallo Ricky, hier ist der Lars und der Ramon am Telefon. Ja,
hallo.
Ich grüße euch, hi, servus.
Ja, schön, dass du Zeit für uns hast. Ich habe gerade schon ein bisschen anmoderiert und habe gesagt, du bist in der Form ja aus Karlsruhe Polizeihochschule Dozent. War das richtig oder wie würdest du dich jetzt in der Form einordnen?
Du hast das jetzt richtig in die richtige Zeitform gepackt. Das war so richtig bis zum Jahreswechsel. Zum 1.1. habe ich eine neue Funktion angetreten und bin jetzt wieder richtiger Polizist auf der Straße. Ich bin Verkehrspolizist in Mosbach im Odenwald, habe aber jetzt 3,5 Jahre Dozent im Fach Verkehrsrecht hinter mir an der Polizeischule gehabt. Und ja, jetzt bin ich wieder quasi praktizierend auf der Straße.
Okay, also dann hast du also und deine Kollegen mal EKF-Erfahrung schon hinter dir, um es mal einfach
zu sagen. Ja, tatsächlich hatte ich just im vergangenen Monat schon meinen ersten Fall mit einem nicht zugelassenen E-Scooter. Ja, typischerweise, so wie sie momentan halt auch unterwegs sind.
Also über 25 km/h, keine ABE. Versicherung?
Nein, keine Versicherung, keine ABE und die 25 km/h, aber nur auf dem Datenblatt vom Hersteller. Aha. Also wir haben tatsächlich nur auf 18 km/h gebracht, aber nichtsdestotrotz keine Pflichtversicherung und halt eben keine Betriebserlaubnis und somit
nicht auf der Straße. Da hätte ich gleich mal eine Frage. Was heißt denn, ihr habt den auf nur 18 km/h gebracht?
Du, wenn du denn im Freilauf, das ist ja der positive Effekt beim Fronttriebler, wenn du den im Freilauf durchdrehen lässt, dann zeigt er dir quasi die theoretisch erreichbare Höchstgeschwindigkeit an, wobei da müsste man ja noch den Widerstand mit dazu subsumieren. Also ich bin mir sicher, dass man das Fahrzeug mit einem ausgewachsenen Erwachsenen nicht viel mehr wie 15-16 km/h tatsächlich gebracht hat.
Ach so, aber
war das Billigste, was man sich so vorstellen kann.
Okay. Und wie war jetzt die Wahrnehmung? Hast du da jetzt jemanden völlig neu belehrt und der war völlig geschockt, dass ihr ihn anhaltet, oder war so ein bisschen Reue zu erkennen?
Also in Anbetracht des Umstandes, dass er direkt, als er den Streifenwagen gesehen hat, vom Roller runtergesprungen ist und ihn im weiteren Weg geschoben hat, wusste er wohl schon, dass das so nicht rechtens ist. Ja. Wobei, ist ein Herr aus dem Griechischen gewesen, ein Leiharbeiter hier in Deutschland und so weiter, der sich mit dem Sprachlichen sehr schwer getan hat. Also die weitere Kommunikation war relativ schwierig. Aber also so von der Körperreaktion her kann man schon davon drauf schließen, dass er wusste, wie es um das Fahrzeug steht und um die Zulässigkeit. Er selbst hat dann gesagt, das ist, er hat es billig erstanden für 50 Euro von einer Bekannten gekauft und er nutzt es halt lediglich, um zur S-Bahn zu kommen und wieder weg. Wir haben ihn dann versucht, die rechtlichen Gegebenheiten zu erläutern. Ich glaube aber, er wusste das an sich schon.
Aber an sich hat er sich eigentlich genau vorbildlich versucht zu bewegen, intermodal. Er wollte halt mit seinem Roller zur Bahn fahren.
So wie es eigentlich der tiefere Sinn von Elektrokleinstfahrzeugen sein sollte. Last-Mile-Konzept, ja, absolut richtig. Ja. Mhm. So wie wir es alle mit Sicherheit auch begrüßenswert finden, aber halt im Rahmen der rechtlichen Vorgaben, wie es halt sein sollte. Also das Teil war jetzt wirklich so, da würde ich jetzt nicht mit einem reinen Gewissen unbedingt im Straßenverkehr teilnehmen, denn die Bremsen waren nicht so dolle, Beleuchtung war nur vorn vorhanden, das Gesamtkonstrukt war sehr wackelig. Ja. Also nichts, womit wir uns normalerweise auf die Straße trauen würden.
Okay. Wie seid ihr denn jetzt eigentlich in der Form vorbereitet worden als Beamten? Gab es da richtig eine Schulung und dann kommen alle zusammen und vorne steht dann jemand und erzählt was über Elektrokleinstfahrzeuge oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ah, ich denke, das ist relativ inhomogen. Das hängt mit Sicherheit von den Dienststellen ab. Polizei ist ja Ländersache. Ich bin da sicher, dass die einen oder anderen Länder sich ein bisschen besser drauf vorbereitet haben, andere wieder schwerer. Ich würde mich jetzt ungern dahingehend äußern wollen, wie gut sich da Baden-Württemberg platziert. Ja. Aber sagen wir es mal so, auch da ist noch Luft nach oben.
Nee, das war jetzt nicht Hintergrund meiner Frage. Also es ging jetzt wirklich darum, ob man da eine Schulung bekommt halt als Beamter.
Ich finde tatsächlich, da sollte man eine Schulung drauf bekommen, ja, wie in jedem neuen Rechtsbereich, denn man verlangt ja auch von den Polizeibeamten, dass sie rechtssicher auftreten draußen. Tatsächlich müsste da viel mehr getan werden, aber da sind halt auch die Rahmenbedingungen momentan, denke ich, in alle Bundesländer sehr ungünstig. Wenig Personal, viel Aufgabenbreite, ja, also sprich wenig Freiraum, um Fortbildung entsprechend umzusetzen. Das ist schade. Also ich würde mal sagen, ganz viele Kollegen haben sich da auch mehr oder weniger, wenn sie Interesse gehabt haben, selbst einlesen müssen in die Thematik oder sag ich mal, sind auf dem Kenntnisstand, den die Allgemeinheit aus den Medien auch haben kann.
Okay, da jetzt hast du zwei wichtige Punkte einmal angesprochen. Einmal die Resonanz oder der Kollege da draußen muss es halt ausbaden. Also sage ich jetzt mal salopp, und das hatte ich auch beim Verkehrsgerichtstag in unserem Arbeitskreis so vernommen. Also da kamen mir dann viele Leute, die dann aufstehen und sagen, ja, da muss mehr kontrolliert werden. Wir müssen die Leute mehr aufklären. Wir müssen innerorts jetzt alles runterdrücken auf 30 und dann steht halt die Polizei auf und sagt, Leute, wer soll das alles noch kontrollieren? Dann geben Sie mir doch bitte mehr Kollegen. Dann kann ich mich auch hinstellen und die solche Sachen kontrollieren, ob die Kinder schon einen Führerschein haben, wie es ja jetzt gefordert wurde, ob das Fahrzeug eine ABE hat und. Also es wird ja immer mehr, was ihr eben entsprechend jetzt in der Form kontrollieren müsst. Und
ja, das bezieht sich aber auch nicht allein auf den Straßenverkehr. Da ist es natürlich, sage ich mal, alltäglich. Aber das ist ja in allen Bereichen so. Die Herausforderungen werden immer mehr, ja, aber das Personal wächst natürlich nicht im gleichen Rahmen. Und das macht es natürlich denkbar schwierig. Aber ich muss auch sagen, ich weiß, welchen Ton da der Verkehrsgerichtstag auch angeschlagen hat oder aus welchen Reihen da die immer gleichen Forderungen kommen. Es kann halt nicht sein, dass man sagt, okay, man hemmt jegliche Entwicklung, die da ansteht, ja, sag ich mal, die Zukunft auch mit sich bringt, weil man sagt, wir können das nicht kontrollieren. Ja. Das wäre ja, dass man auch gesagt hat, gut, wir wollen keine Zuwanderung von außen, weil wir das nicht gewähren können. Irgendwo entwickelt sich ja die Welt nicht nach den Rahmenbedingungen, die ein Polizeiapparat oder die Behörden vorgeben, sondern es entwickelt sich eben, und der Apparat muss sich dann wiederum anpassen. Das ist einfach mal so.
Was waren denn die Ergebnisse von dem Verkehrsgerichtstag?
Ja, das könntest du mir ja eher sagen. Du warst ja persönlich vor Ort.
Ich war nicht dort.
Das war Ramon gerade.
Ach, Ramon war dort. Okay, in Ordnung. Ja, also ich sag mal, da die erste Handinformation habt ihr ja dann selbst. Letzten Endes, ich muss sagen, das, was ich übermittelt gekriegt habe, so aus der Fachliteratur, die Forderungen nach Fahrtrichtungsanzeiger, sprich nach Blinker, Prüfbescheinigungspflicht und so weiter und so fort. Das sind ja alles Sachen, die schon in der Entwurfsfassung der EKFV diskutiert worden sind und von denen man meiner Meinung nach aus guten Gründen Abstand genommen hat, weil da ist kein Mehrwert davon zu erwarten. Also tatsächlich nicht.
Genau, also das war ja auch so ein bisschen der Tenor vom Deutschen Städtetag, der sich dann, glaube ich, zwei Tage später irgendwie geäußert hat und meinte, naja, wir wollen jetzt hier daraus keine kleinen Autos machen, sondern das soll ja irgendwie immer noch so ein bisschen ein Fahrzeug bleiben.
Ja gut, ich meine, rein von der Logik her könnte man natürlich sagen, klar ist ein Fahrzeug und klar ist ein Kraftfahrzeug, ja, und Kraftfahrzeuge stehen halt einfach mal in Deutschland unter Fahrerlaubnispflicht, ja, grundsätzlich. Und dann gibt es eben Ausnahmen von der Fahrerlaubnispflicht. Ich erkenne bloß keinen Mehrwert drin, den man hätte, wenn man jetzt eine Mofa-Prüfbescheinigung fordert. Ja, es ist ja noch nicht mal die Forderung nach einer Fahrerlaubnis vorhanden, sondern es geht ja nur um eine Mofa-Prüfbescheinigung. Und wenn wir ehrlich sind, deren Wert ist beim Mofa schon vergleichsweise gering.
Witzigerweise ist dazu dann auch gleich jemand aufgestanden, als diese Prüfbescheinigung hochkam und alle dann ziemlich laut gerufen haben, wir müssen die Kinder da draußen schützen, weil sie sind ja mit einem Kraftfahrzeug unterwegs. Da kam dann ein anderer Polizist, der sagte, naja, er kennt sich eigentlich so an, aus in Sachen Unfällen und 14-, 16-Jährige sind nicht unser Problem, sondern die 21- bis 25-Jährigen. Die meisten haben davon einen Führerschein und kennen sich eigentlich sehr gut aus im Verkehr, aber fahren trotzdem wie die wilde Wutz und das wohl ist eher das Problem.
So ist es ja auch. Ja. Tatsächlich haben wir auch kein Problem mit Elektro-Kleinstfahrzeugen. Wir haben ein Problem mit Leihscootern tatsächlich. Ja. Hm. Und das hat, da ist, sag ich mal, sag mal, die Mutter der Probleme ist da nicht das Elektro-Kleinstfahrzeug, sondern schlicht und ergreifbar die Verfügbarkeit im innerstädtischen Raum zu, sagen wir, zu kleinem Geld, sehr, sehr einfach und auch zu Zeiten, wo halt einfach spaßvoll alkoholisiert auf der Straße unterwegs ist. Da kommen die Probleme ja draus. Ich glaube, wir haben keine Probleme mit individual E-Scooter-Fahrenden, die das tatsächlich als Last-Mile-Fahrzeug nutzen. Und das ganze Problem, ich glaube, der Florian Wallberg bzw. Urban Electrics hat es vor kurzem auf einen relativ guten Punkt gebracht in einem Facebook-Post, dass eigentlich das Problem ist, dass die EKFV-Nutzung, wie sie ja sein soll, deren Vorteile gar nicht zur Schau treten, weil die Fahrzeuge eben nicht auffallen. Ne? Mhm. Das, was auffällt und dann negativ, sind eben die Sharing-Konzepte.
Ja, genau. War auch Tenor da vor Ort in Goslar. Also
genau, das kann ich auch widerspiegeln. Das ist halt auch immer Tenor in den BMVI-Sitzungen. Ne? Es geht um die Verleih-E-Scooter im Grunde genommen. Wo stelle ich sie ab? Wo liegen sie rum? Warum? Wieso? Weshalb? Ja, und nichts wird im Grunde genommen da für diesen, ich sag mal, die Privatleute, die sowas haben. Ne?
Weil ich sag mal, man hat ja mal die Möglichkeiten geschaffen, eben, ich sag mal, wohlwissend um Risiken, die so eine Fahrzeuggattung auch mit sich bringt, aber einfach, weil man gesagt hat, die bietet auch Chancen, ne? Und ich sag mal, die Sharing-Scooter, die haben jetzt Antworten geliefert auf Fragen, die keiner gestellt hat. Ja? Also es hat sich keiner gefragt, wie komme ich nachts um 3 betrunken zu Fuß die letzten 200 Meter bis zur U-Bahn? Ja? Weil das einfach auch keine sinnvollen Fragen sind, sondern die Leute haben sich die Frage gestellt, wie können wir ÖPNV eventuell leistungsfähig und attraktiv machen, damit eben der Berufspendler, der 3 Kilometer zur Bahnhaltestelle hat und dann wieder 5 zur Arbeitsstelle, wie kann man das ermöglichen? Und das bieten ja die Fahrzeuge.
Das ist richtig, ja.
Jetzt will ich nochmal zurückkommen zu der Anfangssituation, der Herr mit dem 18 km/h Roller ohne ABE. Oder andersrum, wenn du mich jetzt anhältst mit meinem Skateboard.
Ja.
Es ist ja zum einen, habe ich keine ABE, ich habe keine Versicherung, so mit Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Würdest du auch noch schauen wegen einem Führerschein und welchen müsste ich denn haben, dass ich da wenigstens mit einem blauen Auge davon komme?
Für das Elektro-Skateboard? Jetzt mal unabhängig von den Eckdaten, Höchstgeschwindigkeit etc. pp. Wir haben eben in den Fahrerlaubnisklassen keine Einstufung für ein Elektro-Skateboard, genauso wenig fürs Monobil. Deswegen ist es eigentlich herrschende Meinung, wenn Fahrzeuge nicht in eine andere Klasse einzuordnen sind, dass dann die Fahrerlaubnisklasse B notwendig würde. Also sprich der Autoführerschein.
Also das heißt, wenn ich gar keinen Führerschein habe, was ist dann?
Ja, wenn du gar keinen Führerschein hast, dann ist es ohnehin Fahren ohne Fahrerlaubnis.
Okay, das passiert auch noch.
Im Falle von jedem Kraftfahrzeug. Ja, sicherlich. Ja. Also wenn du jetzt keine Fahrerlaubnis hast, dann ist klar, dann wäre natürlich auch noch das Fahren ohne Fahrerlaubnis da im Raum.
Also ein richtig ordentlicher Blumenstrauß. Also da, und dann werde ich auch wegen allem vor einen Staatsanwalt gezogen? Oder es zählt da, wie man öfter immer sagt, immer nur das Schlimmste? In dem Fall Pflichtversicherungsgesetz.
Es gilt ja im Ordnungswidrigkeitenrecht, wie auch bei den Straftaten, gilt das Prinzip von Tateinheit und Tatmehrheit. Also sprich, wenn eine Handlung mehrere Strafnormen oder Ordnungswidrigkeiten verwirklicht, ja, dann wird in aller Regel das Höchste verfolgt. Wobei jetzt gerade, wenn wir Ordnungswidrigkeiten herzitieren, angenommen, man hätte jetzt eine Ordnungswidrigkeit wie das Fahren ohne BE, was 70 € nach dem Tatbestandskatalog ausmacht, wenn man jetzt von der Fahrlässigkeit ausgeht, und man wäre zum Beispiel auf einer nicht zulässigen Verkehrsfläche in der Fußgängerzone oder sonst wo unterwegs gewesen, auf dem Gehweg fahren, dann ist es ja so, dass diese kleine Ordnungswidrigkeit, die im Bereich von 10 oder 20 Euro liegt, die würde konsumiert von der höherwertigeren, sprich das höherwertigere würde verfolgt, das andere wird mit angezeigt und wird in aller Regel mit 50% vom Bußgeldsatz dann quasi nochmal mit veranschlagt, aber verfolgt wird eigentlich nur eine Handlung. Ja.
Okay. Und wie wäre das, wenn ich jetzt für mein Skateboard eine Versicherung habe? Egal, ja. Egal, wie ich die habe bekommen habe.
Wie man die gekriegt hat. Das ist eben noch der Punkt, den die Rechtsprechung wahrscheinlich dann finden müsste, wo ich noch nicht ganz sicher bin. Ne? Denn tatsächlich ist es so, das Pflichtversicherungsgesetz schützt den Schadensanspruch Dritter. Ne? Also sprich, durch das Pflichtversicherungsgesetz sollen andere Verkehrsteilnehmer davor geschützt werden, dass sie im Falle eines Unfalls auf ihrem Schaden quasi sitzen bleiben. Ne? Mhm. Wenn jetzt eine Versicherung tatsächlich, wie auch immer, wohlwissend, dass es eine Kraftfahrt oder ein Kraftfahrzeug versichert, ein Elektroskateboard oder ein Monowheel oder sowas versichert hat, dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass eben im Schadensfall die Versicherung für den Schaden eintritt dem Dritten gegenüber. Ich würde aber davon ausgehen, dass die Versicherung dann wahrscheinlich den Versicherungsnehmer in Regress nimmt, ja, und der dann quasi wieder bis zu einem gewissen Teil haftbar ist. Aber eigentlich vom Sinn des Pflichtversicherungsgesetzes her müsste man davon ausgehen, dass ein Bestehen einer Versicherung, sag ich mal, dann den Verstoß Pflichtversicherungsgesetz aushebelt. Davon gehe ich jetzt nach dem jetzigen Stand mal aus.
Also ich verstehe das jetzt richtig, die würden den Schaden regulieren und danach kommen sie dann zu mir und würden dann das dann wieder reinholen, das Geld.
Davon gehe ich aus. Das ist natürlich eine Frage der Versicherungsbedingungen, aber ich gehe mal davon aus, wenn eine Versicherung ein nicht betriebsfähiges Fahrzeug versichert, weshalb auch immer, dass sie das dann an Bedingungen knüpft, eben da zum Beispiel nicht im öffentlichen Verkehrsraum das Ganze zu nutzen. Wenn man dann einen Unfall verursacht im öffentlichen Verkehrsraum, würde die Versicherung sicherlich ihrer Pflicht nachkommen, für den Dritten den Schaden zu regulieren. Mhm. Aber würde dann sagen, okay, pass auf, hier liegt eine Vertragsverletzung vor oder Obliegenheitsverletzung, wie es oftmals heißt, und dann nehmen wir dich in Regress.
Ja. Okay. Gibt es da irgendwie eine Deckelung? Also wenn jetzt, sagen wir mal, ich fahre mit meinem Skateboard gegen den Tankwagen, der fährt dann an den Wolkenkratzer und alles fällt zusammen. Ich muss nur 5.000 Euro maximal bezahlen? Oder muss
ja, da weißt du ja offensichtlich schon mal was, denn tatsächlich die 5.000 Euro-Grenze ist, glaube ich, damals vom Verkehrsgerichtstag festgelegt worden als obere Grenzgrenze. Ist aber unterm Strich wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, dass das noch nicht ganz so publik ist, weil wenn die Leute wüssten, dass sie im Zweifelsfall höchstens mit 5.000 Euro in Regress genommen werden können, ja, dann wäre die Abschreckung wahrscheinlich noch geringer.
Okay, gut. Ich will jetzt hier nicht Werbung machen für, seht euch irgendwie wie ihr eine Versicherung da draußen bekommt, um dann entsprechend, ich weiß nicht, sagt man jetzt illegal oder legal mit Versicherungskennzeichen durch die Gegend zu fahren? Irgendwie ist man ja so mittendrin dann irgendwie, oder? Also an sich ein Fahrzeug ist nicht legal, aber man ist vermutlich irgendwie versichert.
Also ich kann es mir immer noch nicht recht vorstellen. Ja. Mhm. Ich meine, ich weiß, dass da draußen Leute unterwegs sind, die irgendwie an Versicherungsplaketten, wir haben sie ja jetzt vom Aufkleber, nicht vom Blechschild, irgendwie gekommen sind. Ich glaube, das ist vielfach dem Umstand geschuldet, dass so Versicherungen heutzutage online abgeschlossen werden und der Markt immer schneller reagieren muss und so. Dass wahrscheinlich zwar die Voraussetzungen bei den Versicherungen bekannt waren, dass man auch, sag ich mal, wahrscheinlich irgendwo in der AGB versteckt, irgendwo mit ankreuzen muss, ja, mein Fahrzeug hat eine Betriebserlaubnis, dass die Versicherung das aber schlicht und ergreifend aufgrund der Masse oder der zeitlichen Brisanz einfach nicht überprüft und dann diese Versicherungsplaketten rausschickt, ja, vielleicht noch nicht mal wissend, was sie jetzt tatsächlich versichert haben.
Also es ist da, was Ricky sagt, kann ich in der Tat widerspiegeln, weil ich habe letztens eine Versicherung, also nicht für ein Elektroskateboard, ja, da ist das erste Häkchen beim Online, da ich bestätige entsprechende Unterlagen wie Fahrzeugschein etc. zu haben und dann komme ich schon weiter.
Ja, ne? Also. Und dann ganz streng genommen, theoretisch schließt man deine Versicherung ab und macht falsche Angaben gegenüber der Versicherung. Das ist jetzt kein Straftatbestand meiner Einschätzung nach, aber zumindest mal Vertragsstrafe logischerweise oder ein Vertragsbruch, wenn man so will. Also ich denke nicht, dass man da schon vom Versicherungsbetrug sprechen kann, aber man erlangt halt die Versicherung schon mal unter Vorspiegelung falscher Tatsachen.
Mhm. Man muss ja auch unterscheiden, also es gibt ja Leute, die Versicherungen jetzt nicht online gemacht haben, sondern ich sag mal zu einem Versicherungsagenten, Makler gegangen sind und haben sie ja da im Grunde auch abgeschlossen.
Mhm. Ja, ne, das da und da ist es wahrscheinlich so ähnlich wie bei so manchen Polizeibeamten. Ich bin mir auch sicher, dass auch die Versicherungsmakler nicht in entsprechender Tiefe über die rechtliche Gegebenheit geschult worden sind, sondern dann ist gesagt worden, hier hat es ein neues Produkt, Elektro-Kleinstfahrzeuge, macht mal. Ja, und dann schließt man das ab und ist da vielleicht auch ein bisschen nachlässiger, wie man sein sollte. Ich habe mir von einem Kollegen schon erzählen lassen, dass er mit einem Versicherungsagenten Kontakt hatte, ja, und der dann, als ihm die rechtliche Situation dargelegt worden ist, dann ganz frustriert gesagt hat, ja, dann machen wir halt gar nichts mehr. Ja. Also glaube, die stehen auch sind da auch vor eine größere Herausforderung gestellt. Mhm. Ja.
Aber jetzt gehen wir mal weiter davon aus, du bist jetzt derjenige, der mich kontrolliert und du bist voll im Thema, ich ja auch. Darfst du mir mein Board abnehmen?
Ja gut, grundsätzlich ist es so, wenn man ins Pflichtversicherungsgesetz auch reinguckt, ja, sind Fahrzeuge, die unter Verletzung des Pflichtversicherungsgesetzes vorsätzlich benutzt werden, ja, können nach Absatz 3 eingezogen werden. Grundsätzlich, ja, schon nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Mhm. Es gibt also verschiedene Rechtsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt gerade an meinen aktuellen Kandidaten denke, ja, bei dem ich vielleicht zu seinen Gunsten sogar noch von Fahrlässigkeit ausgehen würde, sagen wir mal, in dubio pro reo, ist ja ein Rechtsgrundsatz. Dann ist es so, dann nehme ich das Fahrzeug erstmal mit, weil es der technischen Begutachtung bedarf. Je nachdem, die Dienststellen, manche haben einen Rollenprüfstand, manche gucken sich es halt einfach nochmal genauer an. Also eine Sicherstellung so als Beweismittel für das Verfahren erstmal, das ist immer drin. Ne? Da steht ja auch eine Straftat im Raum. Also das kann erstmal mitgenommen werden. Die Frage ist, ob es dann bei der Behörde verbleibt. Das wäre dann ein Thema der Einziehung oder der Verwertung. Ja? Und da, Entschuldigung, da gehen, denke ich mal, gehen wahrscheinlich die Verfahrensweisen auseinander. Mhm. Ich gehe mal davon aus, beim Erstfall würde mit einem Hinweis auf die Rechtslage dass ein Fahrzeug wieder rausgegeben werden. Im Wiederholungsfall gehe ich aber auch ganz sicher davon aus, dass es weg wäre.
Mhm. Okay. Mhm. Darf jeder das Board einziehen oder gibt es da Unterschiede? Zum Beispiel nur die Verkehrspolizei oder darf theoretisch auch die Fahrradstaffel oder der Kontaktbereichsbeamte, der bei mir die Straße hoch und runterläuft?
Polizist ist Polizist tatsächlich. Okay. Da gibt's keine wesentlichen Unterscheidungen. Mhm. Auch im Strafprozessuelle jetzt genommen sind alle, die mal die Ausbildung abgeschlossen haben und damit Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft sind, haben die gleichen prozessualen Befugnisse wie jeder andere auch.
Okay. Hast du denn eigentlich jetzt schon, wo du sagst, also ich habe da mal das und das schon erlebt und das war also wirklich mal kein schönes Ende genommen, also irgendwelche wirklich extrem negativ Beispiele, die dann wirklich so nach hinten mal losgegangen sind, in dieser Art und Weise?
Gut, dadurch, dass einmal Elektro-Kleinstfahrzeuge ein sehr neues Thema sind und ich doch die letzten fast 4 Jahre, sagen wir mal, auf der Schule verbracht habe, um zu unterrichten, habe ich mit Elektro-Kleinstfahrzeuge da jetzt wenig Berührungspunkte gehabt tatsächlich. Mhm. Aber in 25 Jahren Dienstzeit erlebt man natürlich gerade mit Blick auf den Straßenverkehr viele Sachen, die sehr, sehr unangenehm sind. Gerade wenn es um Unfälle geht, wo Leute schwer verletzt werden und so weiter. Da hängt ja so viel Leid hinten dran. Mhm. Da denkt man in dem Moment, wo man sagt, hey, ich will doch bloß mit meinem Fahrzeug, sei mal günstig oder spaßeshalber unterwegs sein, denkt man nicht dran, weil man ja immer denkt, mir passiert schon nichts. Mhm. Aber in so einer Dienstzeit erlebt man doch schon viel, was sehr unangenehm Folgen hat.
Also ich habe ja, wie gesagt, letzte Woche, das hatte ich Ramon schon vorhin erzählt, so ein echt wirklich eine extrem tragische E-Mail bekommen, wo jemand sich ein Board halt in einem Laden ausgeliehen hat, um mal eine Probefahrt zu machen und nicht wirklich mit dem Ding gefahren ist, sondern letztendlich eigentlich auf der Straße oder einer Fußgängerzone stand, das Board stand neben ihm und er hat dann halt einfach nur in der Fernbedienung, so habe ich es verstanden, probiert, wie die nun funktioniert und dabei ist ihm das Board weggerast mit Volldampf.
Ein Bedienungsfehler, ja.
Ja, also der klassische Bedienungsfehler und also das ist ja dann wirklich so ein Ding, was da am Ende bei rauskommt, das weiß ja kein Mensch, oder? Gibt es da klare Vorlagen? Also ist er denn eigentlich nicht gefahren, oder?
Nee, der ist nicht gefahren, aber er hat ein Fahrzeug betrieben. Also für den kommen alle Regelungen des Verkehrsrechts kommen da in Betracht. Mhm. Plus in dem Fall, wenn ein anderer verletzt wird, fahrlässige Körperverletzung. Ja, er hat es ja nicht absichtlich gemacht, aber das sind halt alles Fahrlässigkeitsvorwürfe, die dann schon eine größere Tragweite haben.
Hey, also da kann man nicht mal sagen, er stand daneben und er ist ja gar nicht gefahren, sondern da kommt dann wirklich egal alles.
Naja, nicht gefahren ist ja eigentlich nicht richtig, weil er hat ja die Fernbedienung in der Hand gehabt. Das ist so, wie wenn du beim Auto drin sitzt wahrscheinlich, einen falschen Gang einlöst und du willst eigentlich vorwärts fahren und fährst rückwärts.
Ja, oder ein Beispiel weg vom Straßenverkehr. Das ist auch, wenn zum Beispiel dein Hund, ja, du bist mit deinem Hund draußen und passt nicht ordentlich auf, jetzt rennt der Hund weg und beißt jemand ins Bein. Das ist eben der gleiche Fahrlässigkeitsvorwurf, der jetzt so einem Nutzer von einem, sag mal, vom Elektroskateboard dann auch gemacht werden würde. Ja. Also er hat einfach seine Sorgfaltspflicht nicht erfüllt entsprechend und dadurch kam es zu einer Verletzung.
Mhm. Okay. Kommen wir ein bisschen weg jetzt von diesen ganzen, ja, praktischen Themen, sondern ich habe ja auf dem Verkehrsgerichtstag nun ja versucht, irgendwie die Fahne hochzuhalten, verbandstechnisch, und bin ja dann irgendwann auch in die Diskussion mit den dortigen Referenten und Referatsleitern gekommen und habe nun halt gefragt, wie sieht's denn nun aus? Ich verstehe es nicht, beziehungsweise lerne ja auch da draußen immer wieder, dass Leute zu mir sagen, das ist so ein Fahrrad, das ist doch kein Kraftfahrzeug. Also das habe ich vor Ort erlebt, wo dann einige vor dem Roller standen und dann völlig, also auch Reporter, die dann ankamen und sagen, naja, ist ja ein Fahrrad. Nein, ist kein Fahrrad, das ist ein Kraftfahrzeug.
Ja.
Wir sind in diese Diskussion gegangen und irgendwann hieß es dann nur so salopp, naja, Herr Zemke, es ist ja eigentlich ein juristisches Hilfsmittel, was hier genutzt wird, dieser Unterschied. Also dass man das eine, also das Fahrrad erklärt als tretunterstützend und das andere ist halt ein Kraftfahrzeug nach dem Wiener Übereinkommen von 1968.
Du sprichst jetzt den Passus im Paragraphen 1 Absatz 3 StVG an, da wo eben fürs Pedelec eine Lücke geschaffen worden ist, speziell,
genau.
Um das Pedelec eben nicht als Kraftfahrzeug zu behandeln, meinst du jetzt?
Richtig, ja. Also für mich ist es, also ja, ich fand den Begriff also irgendwie treffend, also ein Hilfsmittel, oder? Also es ist ja von der Wahrnehmung her so, das eine fährt 25, es hat an sich dieselbe Flächennutzung, es ist in etwa gleich schwer, aber trotzdem gelten völlig andere Gesichtspunkte zwischen den Fahrzeugen.
Ja, das ist schon richtig. Wobei man natürlich, sag ich mal, jetzt im direkten Vergleich zwischen einem Fahrrad und auch einem elektrisch betriebenen Fahrrad und jetzt einem Elektro-Skateboard oder auch einem Monowheel natürlich schon sagen muss, dass das Fahrrad von der Einfachheit halt. Naja, also Moment mal. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Es ist einfacher, Fahrrad zu fahren, wie ein Monowheel zu fahren.
Ja.
Die Bedienung ist jedem eher geläufiger. Und dann ist halt auch der Punkt der, du hast größere Räder, du hast einen Sitz, auf dem du sitzt, und du klemmst das Fahrrad quasi zwischen die Beine. Also ein Fahrrad ist schon handlungssicherer, ja, und auch fahrstabiler.
Wobei, also da muss ich jetzt nochmal einhaken, also ich erinnere mich damals, als ich klein war und noch Hosenträger getragen habe, war nicht so einfach für mich mit dem Fahrrad anzufangen. Also ich habe ja dann doch meine Stützräder gehabt und bin dann doch sehr wackelig gefahren, so wie ich jetzt Monowheel fahre. Aber viele, die jetzt überzeugt Monowheel fahren, würden jetzt sagen, also wenn du es kannst, kannst du es und dann geht's auch prima mit Gas geben, mit allem drum und dran. Also man muss sich dem Fahrzeug halt irgendwie nähern und sagen, ich muss es doch nur lernen. Also so, wie man früher auch Fahrradfahren gelernt hat.
Ja, da gehörst du jetzt der gleichen Generation an wie auch ich. Ja. Auch ich habe das Fahrrad mit Stützrädern gelernt. Und wir wissen mittlerweile alle, dass das nicht der gute Weg ist, Fahrradfahren zu lernen. Wenn ich meine Kinder, und ich bin da noch recht aktuell drin, wenn ich das Revue passieren lasse, haben meine Kinder alle allesamt im Alter von 3 Jahren, haben die eigentlich innerhalb von wenigen Minuten, sage ich mal, oder weniger wie einer Stunde Fahrradfahren gelernt. Das schafft ein Erwachsener mit dem Monowheel nicht.
Stimmt, jetzt setzt du mich ja doppelt unter Druck.
Ich habe meine eigenen Erfahrungen. Ich bin auch schon wie ein Bewegungslegastheniker auf Monowheel gestanden und habe gedacht, das gibt's doch nicht. Ich fahre Motorräder mit 220 PS, die 300 in die Spitze fahren und jetzt stehe ich auf so einem dabbigen Monowheel und fall schon im Stehen um, gell?
Ja, bei Lars an seinem Monowheel sind ja auch noch Stützräder dran, weil das hat damals gut geklappt, das denkt er heute auch noch.
Ja, warum? Vielleicht klappt's ja. Aber so generell, also ich finde ja diese Diskussion für mich ist, also ich bin da noch nicht, also irgendwie sträube ich mich noch dagegen. Diese Wahrnehmung mit der Promille, dieses Fahrrad und diesen, also ich erlebe es ja da draußen immer wieder, dass die Leute halt sagen, es ist für mich kein Kraftfahrzeug. Müssen wir jetzt wirklich diese lange Lernkurve weitermachen und die Leute immer wieder aufs Neue, gebetsmühlenartig, wie es ja so schön heißt, ihnen immer wieder sagen, das ist ein Kraftfahrzeug, bis sie dann endlich begriffen haben, 0,5 Promille.
Weil es halt einfach ein Kraftfahrzeug ist. Ja. Also ich meine, das sind ideologische Fragen sicherlich. Ja. So wie ich Kumpels im Freundeskreis habe, die mir im Sommer beim Grillen erzählen, dass Pute kein Fleisch ist. Ja. Es ist halt einfach mal Fleisch. Ja.
Also du würdest dich da auf keine Diskussion einlassen wollen. Du würdest sagen, das ist alles so, wie es geregelt ist, sehr gut.
Also was heißt sehr gut? Ja? Das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, die halt so auf die Schnelle nicht zu verändern waren. Ich habe das schon mit anderen diskutiert. Per se ist es halt eben ein Kraftfahrzeug und da tut uns natürlich, sagen wir jetzt auch der Vergleich mit anderen europäischen Ländern, wo ich die Rechtslage nicht kenne, hilft uns da nicht weiter. Tatsache ist, hätte man eine Ausnahme bilden wollen, so ähnlich wie fürs Pedelec auch, dann hätten wir das Gesetz ändern müssen, ne? Und zwar Straßenverkehrsgesetz. Und wer sich ja in der Schulzeit schon hatte mit beschäftigen müssen, wie so Gesetzgebungsprozesse sind, der weiß, das wäre noch langwieriger gewesen, wie jetzt eine Verwaltungsordnung, wie die EKSV auf den Weg zu bringen. Also von daher denke ich einfach und wiederhole das auch immer wieder, unter den gegebenen Voraussetzungen ist die EKSV eigentlich das Beste, was momentan machbar war. Ja.
Aber ich habe heute nochmal so als Vorbereitung für den Podcast nochmal so ein bisschen gelesen und letztendlich, ich würde ja sagen, eine EKF ist ja an sich so ein S-Pedelec in Light-Form. Also, weil wenn ich mir die ganzen Sachen von einem S-Pedelec angucke, da brauche ich auch eine ABE, da brauche ich auch eine Versicherung, da muss ich sogar mit Helm fahren, da darf ich nur nicht da auf dem Radfahrweg, sondern da muss ich auf der Straße fahren, das Ding fährt auch wesentlich schneller.
Du brauchst sogar eine Fahrerlaubnis, AM.
Mhm. Und du hast, wie heißt es hier, Wald- und Forstwege, darfst du auch mit dem Ding nicht befahren, wie mit einem EKF?
Ist das ja,
Einbahnstraße zum Beispiel auch nicht.
Wenn Fahrzeuge ausgenommen sind, da darfst du damit nicht fahren. Also der Nutzer von so einem S-Pedelec, der sagt, oh ja, das ist mein Downhill quasi, damit komme ich den Berg viel easier hoch und fahre dann mit mehr Freude runter. Mhm. Der hat unter Umständen auf Feld- und Waldwegen schon Probleme, wobei, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, das ist wahrscheinlich dann meistens der Punkt.
Ja. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mal so sicher, ob das viele Pedelec-S-Fahrer überhaupt wissen.
Wir haben auch nicht viele S-Pedelec-Fahrer tatsächlich. Also wenn man da die Verkaufszahlen sich mal vergegenwärtigt, dann spielt S-Pedelec in Deutschland nahezu keine Rolle. In der Schweiz sieht es anders aus, deswegen wird ja S-Pedelec oftmals auch mit Schweizer Pedelec gleichgesetzt. Mhm. Da gibt es in den Verkaufszahlen mehr, aber in Deutschland spielt es eigentlich keine Rolle. Die Deutschen neigen eher dazu, sich ein Pedelec nach den technischen Vorgaben zu kaufen und dann irgendwie mit Tuning-Module rumzutricksen. Ja, das ist dann.
Das wäre jetzt gerade mein nächster Punkt gewesen, wo ich sage, ja, wir haben eine Menge Pedelecs, die aber eigentlich S-Pedelecs sind. Also von der
Geschwindigkeit. Höchstwahrscheinlich, ja.
Mhm. Ja, das ist so wie, das spiegelt ja auch so ein bisschen, das kennt man ja von den typischen Rollern von damals. Viele haben ja auch da nachgeholfen, die eigentlich nur 45 fahren einfach mal schneller.
Ja, das ist aber, ja jetzt auch. Ne? Das ist ja das nächste Thema, mit dem ihr euch beschäftigen müsst da draußen als Beamten,
oder? Weil wir ja auch ehrlicherweise sagen müssen, dass das 25 für ein Kraftfahrzeug, für ein Kraftrad, und ich rede jetzt nicht von Kleinstfahrzeugen, sondern wirklich für ein Kraftrad, für einen Roller, der normalerweise für 50 gebaut ist, da ist es nachvollziehbar schwer zu ertragen, mit dem Ding dann 25 zu fahren.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Deswegen zum Beispiel, wenn wir auf den Punkt kommen wollen, auch wenn es jetzt nicht unser Thema ist gerade, ich begrüße auch sehr die Möglichkeit, den AM ab 15 zu machen, damit die 15-Jährigen nicht auf so eine Krücke wie auf ein Mofa angewiesen sind.
Das ist richtig, ja. Ja.
Aber trotzdem tunen doch jetzt auch eine Menge ihr EKF, also ihren E-Scooter. Also wie ich ja jetzt in allen Gruppen immer sehe. Dann wird ein neues Controllerboard bestellt oder eine andere Software draufgespielt.
Und ja, aber ganz ehrlich, da fehlt mir, also auch wenn da jetzt einige Zuhörer wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln, aber da fehlt mir völlig das Verständnis dafür. Weil ob ich da nachher dann mit 25 rumfahre oder mit 20, tatsächlich, ich habe ja auch einschlägige Erfahrungen. Ich habe in der Vorbereitungsphase von der EKFV, habe ich ein E-Cred 10 eine relativ lange Zeit auf unserem geschlossenen Areal der Polizeischule bewegen können. Ob ich mit dem 20 oder 30 fahre, das tut mir tatsächlich in meinem Verwendungszweck relativ wenig weh. Ich verstehe das Unverständnis von vielen, die sagen, ja, ob jetzt 20 oder 25, was macht das für einen Unterschied? Das hat eben auch mit der Rechtslage was zu tun. Bis 20 km/h besteht eben keine Helmpflicht. Ja? Die wollten wir vom Ministerium gesehen wahrscheinlich auch umgehen, wahrscheinlich auch mit Blick auf das Sharing-Konzept. Hätten wir jetzt 25 zugelassen, dann müsste eben auch jeder, der mit seinem EKF legal unterwegs sein will, dann auch einen Helm tragen. Ja. Und das wäre dann schon kein Radhelm mehr, das wäre dann tatsächlich schon ein Schutzhelm, der den Krafträder entspricht. Ja. Und das wird ja praktischerweise auch keiner tragen. Ja. Also von daher dachte ich mir eigentlich, Mensch, mit den 20 und dafür eine Helmfreiheit, oder sagen wir es mal andersrum, freiwilliger Helmnutzung, ja, ist mir doch besser aufgestellt wie mit 25 und dann habe ich eine Schutzhelmpflicht.
Hm. Die man ja also nur beim S-Pedelec hat, oder? Also Fahrrad muss keiner, Pedelec muss keiner und
Pedelec hat auch keine Helmpflicht. Nee, das S-Pedelec hätte dann wiederum eine Helmpflicht und da hat auch schon Verkehrsgericht, sage ich mein 2013, drüber philosophiert, ja, was für ein Helm wäre denn jetzt im Sinne des 21a ein geeigneter Schutzhelm? Und dann hat man votiert im Endeffekt für so eine Zwitterlösung zwischen Fahrradhelm und Motorradhelm. Einfach um die Umgebung besser wahrnehmen zu können, auch die Durchlüftung, die man beim Fahrradfahren doch eher braucht.
Genau.
ich meine, aus den Niederlanden kam dann so eine spezielle
E45, glaube ich, oder so hieß der, wenn ich
jetzt. Ja, so, ja, da gibt es eine Spezifikation, die dann empfohlen wird, ja. Mhm.
Aber jetzt nochmal, für mich ist ja jetzt immer so ein bisschen, ich muss ja immer wieder auf der Lenkstange oder Lenkstange rumhacken und nicht rumhacken, sondern eben drum diskutieren, weil ich ja immer neue Punkte wissen will. Für mich ist ja persönlich das jetzt so, dass ich sage, jetzt sind ja alle Fahrzeuge, die aktuell unterwegs sind, die haben keine Basis und werden nicht versichert. Also ja, die Leute bewegen die Dinger ja trotzdem, ja, weil sie ja sagen, ich werde sowieso nicht erwischt bei mir da und da und da ist kaum Polizei. Die ISPO letzte Woche, also die Internationale Sportmesse, ist vorbei. Da gab es schon wieder neue Fahrzeuge. Wir werden jetzt im Mai sicherlich auf der Mikromobilitäts-Expo wieder neue Fahrzeuge. Aber der Deutsche wird ja nicht sagen, oh, ich darf ja nicht, bestelle ich mir nicht, sondern das läuft ja genau andersrum. Also viele werden ja jetzt nach der normativen Kraft des Faktischen, wie es so schön heißt, nach Jelinek, das Ding dann trotzdem testen, in der Hoffnung, ich werde nicht erwischt, und dann wird es doch immer mehr, oder? Aber nachher haben wir ja auch die Einschläge immer kürzer, dass vielleicht was passiert.
Du, also tatsächlich glaube ich, dass es eine verschwindend geringe Minderheit ist tatsächlich, die sich auch traut, ein Fahrzeug auch bewusst in der Illegalität zu bewegen. Tatsächlich der weit überwiegende Teil, denke ich mal, in der Gesellschaft ist normentreu. Ja? Wenn auch schon allein und von Angst vor mögliche Konsequenzen. Und das ist gerade eben in Deutschland auch vielleicht noch weiter verbreitet wie in Italien oder sowas oder auch in Frankreich, wo so ein gewisses Laissez-faire gilt. Der Deutsche will sich schon ganz gern in Sicherheit und damit auch in Rechtssicherheit bewegen. Und ich persönlich muss also, ich kann das gut nachvollziehen. Und wenn ich dann halt sage, okay, da gibt's diese Fahrzeuge, ich will das nutzen, um, ja, wie wir es gerade vorhin angesprochen haben, Last-Mile-mäßig zur Arbeit zu kommen. Ich habe die legale Möglichkeit, einen E-Scooter jetzt schon im Preisgefüge von 300 Euro aufwärts zu kaufen, den für 25 Euro im Jahr zu versichern, und dann fahre ich legal. Oder ich hole mir ein Monowheel, ja, für bis zu 1.000 Euro oder mehr, kann es nicht versichern, bewegt mich immer in der Illegalität. Dann wird sich tatsächlich nicht nur der Deutsche, denke ich mal, fürs Legale entscheiden. Ja.
Aber gleichzeitig bremse ich ja so eine neue Fahrzeugsituation komplett aus als Gesetzgeber, wenn ich mich nicht drum kümmere und jetzt einfach in die andere Richtung schaue.
Es ist ja tatsächlich nicht so, dass man nicht gewollt hätte. Also wenn man es mal wirklich positiv betrachten will, und ich weiß, in der aktuellen Zeit ist es schwer, sich als Befürworter vom Andi Scheuer zu zeigen, aber er hat ja durchaus sich dahingehend geäußert, dass er es versuchen will mit den EKF ohne Lenk- und Haltestange. Mit der Ausnahmeverordnung, die ja immer wieder reklamiert wird. Es war ja aber letzten Endes nicht die Entscheidung vom Verkehrsministerium, sondern alle Expertenkreise, die sich damit im Vorfeld jetzt beschäftigt haben, die BAST mit ihrer Untersuchung und so, haben sich eben dagegen ausgesprochen. Und ich glaube, vor den Erfahrungen, ja, die sich jetzt schon um die E-Scooter ranken, ja, die man ja, sag mal, in einem besseren Licht dargestellt hat, wie die gleichen Fahrzeuge ohne Lenk- und Haltestange, wird es halt auch nicht besser, ja, für die noch kritischer zu betrachtenden Fahrzeuge. Weil Tatsache, und da kommen wir wieder auf das alte Thema mit dem Fahrrad und dem Monowheel, Tatsache ist halt auch eben, auf einen E-Scooter stelle ich mich drauf. Das ist irgendwie Selbstverständnis. Aha, hier ist der Lenker, okay, da ist das Gas. Ich schuck den an, jetzt fährt er. Okay, das habe ich in Kindertagen schon gelernt auf dem Tretroller. Alles andere, was wirklich komplett neuartig ist, habe ich eine ganz andere Gewöhnungsspanne dran.
Aber ich bin, gleichzeitig ist es ja auch wieder ein Schutz für das Fahrzeug. Es stellen sich nur Leute drauf, die es können. Keiner, der so ein bisschen.
Es sollten nur Leute sich draufstellen, die es können. Da gebe ich dir recht. Ja. Aber da lehrt uns, sag ich mal, die Realität auch, belehrt uns da eines Besseren. Es sollten ja auch keine Leute ins Fahrzeug steigen, die alkoholisiert sind. Machen aber auch immer wieder. Es sollten keine Leute Kinder in die Welt setzen, die noch nicht, sag ich mal, die Rahmenbedingungen dafür geschaffen haben. Gibt es aber auch immer wieder. Ne. Und das ist leider so. Nicht überall regiert die Ratio bei Menschen.
Jetzt sind wir schon beim letzten Punkt. Wünsche. Also du hast ja gerade gut anmoderiert. Also nicht betrunken fahren, Kinder überlegen, in die Welt zu setzen und. Was denkst du denn als Polizeibeamter jetzt im aktiven Dienst, was müsste sich ändern oder was würdest du sagen, wo müssen wir noch ran? Sind wir gut mit diesen Empfehlungen des Verkehrsgerichtstags, mehr Aufklärung da draußen zu schaffen? Können wir das denn also so lösen?
Mehr Aufklärung ist zwingend notwendig, mit Sicherheit. Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt wirklich mal das letzte Jahr Revue passieren lasse, wie viel da berichtet worden ist über Elektrokleinstfahrzeuge. Also man kann es fast schon gar nicht mehr hören. Also wenn einer behauptet, ach was, das wusste ich gar nicht, dann würde ich sagen, okay, wo waren Sie in den letzten 18 Monaten? Auf welcher Insel verschollen? Oder? Ist ja wirklich fragwürdig. Gell? Also von daher, und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass man mit allzu viel Aufklärung in der Kopf von einem 21-Jährigen, der mit 2 Promille aus der Disco fällt, noch was bewegen kann. Da ist einfach, sag ich mal, da dominiert die Dummheit, die situative Dummheit vielleicht auch. Die Nüchternen, die an das Thema nüchtern rangehen, die sind im Bilde. Die, oder selbst wenn sie nicht im Bilde sind, sind sie schlau genug zu sagen, oh, wow, ich hätte gern sowas, ich mache mich jetzt mal schlau. Ne? Hm. Wie sind denn die Rahmenbedingungen? Also von daher, tatsächlich,
ja, erzähl.
Ich denke tatsächlich, in den letzten 1,5 Jahren ist in dem Bereich zumindest schon mal viel gut gelaufen, was vorher sträflich vernachlässigt worden ist, wenn ich nämlich so auf die Straßen rausgeguckt habe oder auch so im personellen Umfeld, zum Beispiel mit den Hoverboards bei Kindern. Ne? Das Hoverboard bei Kindern war in den letzten 3 Jahren wie selbstverständlich ein Spielzeug. Ganz, ganz viele Eltern aus meinem persönlichen Umfeld, aus dem Freundeskreis, haben ihre Kinder mit dem Hoverboard rumfahren lassen, auf öffentlicher Straße mit bis zu 15 km/h und so weiter und so fort. Mhm. Ohne überhaupt sich eine Vorstellung zu machen, was für rechtliche Konsequenzen das hat. Mhm. Hat auch nie einer darüber berichtet. Das ist aber genauso ein Kraftfahrzeug, ja? Das unterliegt genauso einem Pflichtversicherungsgesetz und unterliegt auch der Fahrerlaubnispflicht. Und lasse ich mein Kind jetzt auf dem Hoverboard, auf dem Gehweg neben mir herfahren, kann das Kind natürlich keine Strafe erwarten, weil das strafunmündig. Aber ich als Erwachsener ermächtige das Kind zum Fahren ohne Fahrerlaubnis zum Beispiel. Mhm. Ich denke jetzt gerade im letzten Jahr durch die Diskussion über Elektrokleinstfahrzeuge, sollte das den Leuten auch bewusst geworden sein. Ja? Davor war das einfach kein Thema. Da wussten es die Betroffenen nicht und da wussten auch ganz viele Polizeibeamte nicht, dass sie dieses Hoverboard jetzt tatsächlich eigentlich als Kraftfahrzeug einstufen müssen. Mhm. Also ich glaube eigentlich, Aufklärung ist so viel betrieben worden in letzter Zeit. Ich denke tatsächlich, man muss es jetzt einfach mal auch in gewissen Zügen laufen lassen. Und wenn irgendwo reguliert werden müsste, dann in meinen Augen ganz, ganz erheblich bei den Sharing-Anbietern. Und der entsprechende Nutzung, denn die hat auch keinen Mehrwert, so wie man sich wünschen würde im Sinne von einer Verkehrswende. Das ist tatsächlich das, was die Kritiker zu Recht auch bemängeln. Das ersetzt nicht den Fahrzeugverkehr, das ersetzt den Fußverkehr. Und das wollten wir nicht. Wir wollten nicht Leute ersetzen, die ein paar Meter zu Fuß gehen. Wir wollten eigentlich Leute vom Auto wegkriegen.
Aber du siehst noch Chancen für den Privatverkehr.
Ich hoffe ganz entschieden, dass der Privatverkehr, der Individualverkehr mit zulässigen Elektrokleinstfahrzeugen nicht unter diesem, sag ich mal, unter dieser Hexejagd, die bedingt ist durch den Missbrauch von Sharing-Roller, dass es darunter leidet. Weil ich verstehe schon, dass die Leute, die jetzt keinen Bezug zum Elektrokleinstfahrzeug haben, die in ihrer Stadt die Dinger kreuz und quer auf dem Gehweg rumliegen sehen oder im Fluss schwimmen, dass die sagen, oh, so einen Schrott haben wir nicht gebraucht. Ja, was haben wir jetzt auch noch so einen Dreck? Wären diese Schandflecke oder Negativbeispiele nicht, glaube ich, hätten die Elektrokleinstfahrzeuge und gerade die E-Scooter dann eine viel größere Chance gehabt, auch wirklich akzeptiert zu werden.
Haben wir einen Fehler am Anfang gemacht? Hätten wir mit mehr Aufklärung rausgehen müssen?
Ach du, also wie gesagt, die EKFV hat ja schon so lange gebraucht und war schon so lange in der Diskussion, dass tatsächlich eigentlich die Aufklärung da war. Ich sehe bloß das Problem, die Sharing-Roller, die waren ja eigentlich schon draußen und schon verrufen, bevor die ersten zulässigen E-Scooter verkauft werden konnten. Ne? Und das ist dann tatsächlich am ehesten verrutscht, wenn man da tatsächlich Kritik üben will. Da kann aber von der Politik eigentlich fast keiner was dazu. Ne? Also ich werde nicht bezahlt, ich bin auch kein CSU-Wähler tatsächlich, nicht im Anti-Steuer-Fanclub, aber auf den wird immer wieder geschumpfen und ich bin aber der festen Überzeugung, eigentlich haben die ziemlich gute Rahmenbedingungen geschaffen, die wahrscheinlich sogar in Europa noch Nachahmer finden werden, denke ich mal. Also, denn es ist ja tatsächlich so, die anderen Länder, die weit freizügiger waren, ja, die haben ja noch viel größere Probleme mit den verschiedenen Fahrzeuggattungen gekriegt, wie wir es ja haben, ne? Nur die nehmen es eher auch, also bis zu einem gewissen Grad nehmen die Franzosen und Italiener halt sowas auch eher noch hin.
Also es ist ein riesen Flickenteppich da draußen, habe ich jetzt auf dem Verkehrsgerichtstag gelernt. Der ADAC hat ja da wirklich einen EU-weiten Vergleich gefahren und der ist auf keine wirklich tollere Lösung gekommen, so nach dem Motto, ist ja fast überall gleich, sondern jeder macht so sein eigenes Süppchen. Aber da war auch ein Herr aus Luxemburg da und der hat so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, weil er sagt, Mensch, bei uns funktioniert das so gut, was macht ihr Deutschen hier? Aber es ist mal so.
Also bei unserem BMVI-Termin, der gute Herr Damm, der jetzt ja gewechselt.
Chef vom KBA ist.
Ja, geworden ist. Der hatte das übrigens das Bild auch bestätigt. Der hatte irgendwie war auf einem Urlaub in Frankreich und so. Ja, und da sagt er, Gottes Willen, ja, und konnte er das so richtig vergleichen aus der direkten Hand, ja. Und da fand er, hat er auch gleich gesagt, das fand er viel schlimmer da als das, was wir bei uns hier haben.
Okay. Gut, wo geht der Deutsche typischerweise hin nach Frankreich? Da ist dann irgendwo in der Stadt, wo halt auch wieder viel Sharing-Scooter natürlich unterwegs sind. Draußen in der Fläche, sag mal, da wo Platz ist und da wo Raum ist, da stören sich auch Leute an andere Fahrzeuge weit weniger.
Ja, das ist richtig. Aber das ist ja auch immer ein Grund, wieso warum sind die Sharer genau immer im Grunde genommen innerhalb des Kreises und nicht in den Randbezirken, gerade bei uns hier in Berlin beispielsweise, ja, sucht man sie ja, ne? Wo es eigentlich Sinn macht, wo genau wie du vorhin gesagt hast, irgendwie gefühlte 3 Kilometer ich fahren muss, um eine S-Bahn einzusteigen.
Ja, da macht es Sinn, aber da macht es eben keinen Profit.
Genau, das ist immer, da wäre es schön, wenn da so vielleicht mal so eine Auflage kommt.
Ja, du darfst. Da müssen sich alle noch finden, glaube ich. Das ist ja gerade ein großes Problem.
Genau, aber die Sharer haben ja sowieso so ein bisschen die StVO-Novelle so schon im Hinterkopf, was da so kommt. Da sind sie auch schon ein bisschen beunruhigt. Ja, aha. Mal gucken, ob das denn da so, ich habe leider jetzt gerade nicht den Paragraphen im Kopf, es ist aber an unserer Webseite auf jeden Fall mit verlinkt.
Wenn es so um Radwege zu parken und so Geschichten.
Genau, mit Abstellen und allem drum und dran und dass die Zonen dann zugeordnet werden und so eine Scherze und ein ordentlicher Verteilmechanismus da wirken soll, das wird dann noch kommen. Also da muss dann im Grunde genommen auch denn ja das Land im Grunde genommen dementsprechend reagieren. Ne?
Die Sharing-Anbieter werden oder haben eigentlich auch schon, wenn man es streng nimmt, ein ganz anderes Problem. Gerade dadurch, dass, sag ich mal, wenn Roller jetzt behindern abgestellt werden auf dem Gehweg, was ja eigentlich ein Kraftfahrzeug hat, ja grundsätzlich mal auf dem Gehweg gar nichts zu suchen, auch parkend nicht. Ja. Mhm. Da hat man natürlich eigentlich von Gesetzgeberseite früher andere Fahrzeuge im Kopf gehabt, logischerweise, dass ein Auto nicht auf dem Gehweg draufstehen soll, weil dann natürlich so ein 2-Tonnen-Mercedes den Gehweg runterdrückt, das macht natürlich das Elektro-E-Scooter nicht. Aber jetzt gleichwohl, alles, was so im ruhenden Verkehr tatsächlich passiert, Parkverstöße, die können über einen Passus im Straßenverkehrsgesetz, Paragraph 25a, kann die Kostenübernahme für den Parkverstoß dem Fahrzeughalter aufgelastet werden. Ja. Und jetzt ist tatsächlich so, wenn jetzt meine Nutzer irgendwo die Roller kreuz und quer hinstelle und es wird sanktioniert, dann ist natürlich erstmal eigentlich der Fahrzeugnutzer in der Pflicht. Ne. Man kann aber nicht ermitteln. Und dann fällt das automatisch schon zurück auf den Sharing-Anbieter. Und wenn ich mir vorstelle, was das so an Fahrzeuge in München, Frankfurt, Hamburg, kreuz und quer auf dem Gehweg liegt, wenn da mal die Parkraubenüberwachung konsequent vorgeht und die Bußgeldstelle das dann entsprechend bei den Sharing-Anbietern einfordert, dann werden die sich wahrscheinlich ganz schnell überlegen, ob sich das Geschäft lohnt. Ja?
Dazu habe ich zum Beispiel jetzt gelernt, in Wien wird das ganz einfach gehandhabt. Da nimmt man einfach normale Parkplätze. Die werden entsprechend einfach nur modelliert und dann stehen die Roller da drauf und die Stadt deckelt das und sagt so, hier, das sind jetzt eben Rollerparkplätze und funktioniert auch. Ist ja, ich sag mal, jetzt eine relativ einfache und schnelle Lösung. Ja, hier, in Berlin ist man schon wieder seit Monaten am Diskutieren und überlegt sich, wo man es am besten hinmalt, das neue Gebiet für die Roller. Weil traut man sich in Deutschland nicht ran an die heilige Kuh Parkplatz im Innenstadtbereich oder also das ist finde ich schon komisch.
Es gab ja auch
zum einen sind unsere Städte natürlich von der Infrastruktur her aufs Auto ausgelegt, ja, jeher. Ich meine, das ist schon ein bisschen auf dem Rückzug. Wenn ich an meine Heimatstadt Calw im Schwarzwald denke, da konnte man früher mit dem Auto bis vor die Geschäfte hinfahren. Als dann die Einkaufsstraße irgendwann zur Fußgängerzone umdeklariert worden ist, war das schon ein Aufschrei in der Bürgerschaft, ja. Jetzt philosophiert man ja auch schon über, sagen wir mal, autofreie Innenstädte und so weiter und so fort. Da hat man dann auch gerade wieder von ADAC und Konsorten großen Gegenwind und so. Also der Deutsche nimmt dem Auto ungern Platz weg. Das ist tatsächlich so. Aber das wird auch das Problem nicht lösen. Ich sag mal, es ist ja nicht unbedingt, dass es an Parkflächen oder an Räumlichkeiten, wo man einen E-Scooter abstellen kann in der Stadt, fehlt unbedingt, sondern dass die Leute halt einfach schlampig damit umgehen. Ja. Ich fahre bis dahin, wo ich es brauche und ob ich es da jetzt hinstellen kann oder nicht, ich schmeiße ihn halt gerade dahin. So Konsorten haben wir halt leider und die dann, sag ich mal, weil sie sich ja in der Sicherheit wiegen, okay, ist ja nicht meiner, ne? Man kann ja nicht mich ermitteln, da ist ja nicht mein Kennzeichen dran, ja? Dann lassen die das halt kreuz und quer liegen. Ich glaube nicht, wenn wir denen ausgewiesene Parkflächen zuweisen würden, dass dann unbedingt mehr Scooter auf ausgewiesene Parkfläche stehen würden.
Don't be gentle, it's a rental, heißt es doch immer so schön. Ne?
Ja, und schon der Umstand, dass man sich dafür einen Werbespruch hat einfallen lassen, zeigt ja, dass da offensichtlich ein Defizit vorher vorhanden war.
Bei uns war ja auch mal ein Gespräch, ein Abschleppdienst für E-Scooter.
Ja, also, würden so guten Umsatz machen.
Ja, ne, vielleicht überlegen wir da auch nochmal, weil die BVG hat das jetzt ja auch, ne, für Autos allerdings, aber nee, für E-Scooter war das auch mal im Gespräch. Da hat irgendeiner, gab's mal die Abschleppfähigkeit von E-Scootern im großen Stil natürlich, wenn sie denn da falsch stehen, ja, sollte auch mal geprüft werden.
Ich glaube, in Kalifornien, Südkalifornien, San Diego oder sowas, gibt's, finde ich, Geschäftsleute, die haben tatsächlich E-Scooter, die kreuz und quer in der Stadt rumliegen, eingesammelt, auf ihren Verwahrhof gestellt und beantragen quasi von den Sharing-Anbietern dann so eine Freigabe wieder. Hat zum Ergebnis, dass die Sharing-Anbieter einfach wieder neue E-Scooter auf die Straßen stellen und die Dinger bei denen auf dem Verwahrhof verrotten.
Gell? Ja, 18.000 Stück oder so haben die
da gerade. Wahnsinn, hab ich meiner Reportage gesehen, ist unglaublich. Gell?
Läuft doch nicht so. Aber die Stadt will das ja unterstützen, die beiden. Also die wollen jetzt da irgendwie so ein Joint Venture eingehen. Mhm. Aber Ricky, ich sage jetzt mal vielen herzlichen Dank. Ich denke, wir haben jetzt eine Menge Fragen geklärt. Du musst jetzt auch mal nach Hause deine armen, kranken Frauen pflegen jetzt, oder?
Absolut richtig, ja. Ich stehe ja immer noch mit dem Hund im Garten, weil ich drinnen niemanden stören will.
Ja, genau.
Aber ich habe mir die Zeit gern genommen, ja, weil ich gesagt, ich meine, sie ist ja sicherlich auch schon in unserer Kommunikation in der zurückliegenden Woche und Monate. Ich stehe dem Thema schon positiv gegenüber, aber ich verstehe natürlich auch, sagen wir mal, von der rechtlichen Situation auch sagen wir mal, die Bedenkenträger, die jetzt halt für sich persönlich da keinen Mehrwert drin sehen und dann halt lieber sagen, oh, brauchen wir das jetzt wirklich, oh, lassen wir es lieber weg.
Mhm. Deswegen haben wir dich auch angerufen, weil ich denke, du bist da ein super Gesprächspartner, weil man kann da wirklich jetzt mit offenem Visier reden und ohne sich dann nur dieses Bashing anzuhören, ja, liegen nur im Weg und brauchen wir nicht, sondern du gibst ja klar deine Meinung wieder und die ist ja eben offen. Also
gerne immer wieder. Ja,
ja. Mein Lieber, hab einen schönen Abend.
Ja.
Und gute Besserung.
Wünsche ich euch auch. Ja. Bis vielleicht zum nächsten Mal.
Alles klar, danke.
Dankeschön. Tschüss.
Ja, schön. Bin ganz erschlagen, ehrlich gesagt, von den, nicht nur von den Fragen, sondern auch von den Antworten.
Ja, also wie gesagt, das war ja schon, als ich das erste Mal mit Ricky telefoniert habe, ich glaube, wir haben eine Stunde telefoniert und dann war irgendwie Verbindungsprobleme oder Akku.
Ich will es nicht sagen, fast dran.
Wie? Wir haben jetzt eine Stunde
telefoniert? Eine Stunde telefoniert.
Ja, aber es war wichtig. Also ich denke, dieser Punkt ist einfach extrem wichtig, das zu vermitteln.
Ja, nee, das ist richtig. Also ich fand jetzt, also die Fragen wurden super auch mal erklärt. Ist ja auch eigentlich schön, auch mal eine andere Seite zu hören. Also es gibt ja nicht nur die absoluten Gegner dafür. Also er ist ja ein Befürworter von beiden Seiten im Grunde oder Verständnis. Von beiden Seiten, ne?
Also Neudeutsch, open-minded ist.
Ja,
gut. Nee, also toll. Also ich will nochmal, vielen, vielen herzlichen Dank, wenn du uns jetzt nochmal hörst. Du wirst es dir bestimmt jetzt nochmal anhören. Ich mach's auch, weil ich muss so viel Input muss ich nochmal verarbeiten. Also ist ja irre, was da jetzt auch wieder rüberkam. Aber ich denke, jetzt auch für wichtig für euch da draußen zu sagen, hey, so sieht's aus. Ist jetzt nicht einfach, ich mach mir eine Versicherung und dann bin ich versichert und los geht's, sondern da gibt's noch die eine oder andere Hürde, die nicht zu meistern ist.
Also ihr könnt uns ja gerne mal, vielleicht, falls eine Frage nicht beantwortet ist, die euch aber vielleicht mal auf dem Herzen brennt, könnt ihr gerne mal herschicken. Die werden wir dann beim nächsten Mal, wir werden ihn jetzt nicht jedes Mal anrufen, aber vielleicht einmal im Quartal oder so. Nein, weiß ich nicht, aber schickt einfach mal eine E-Mail entweder an podcast@electricempire.de oder an unsere info@electricempire.de Adresse und dann geben wir das beim nächsten Mal, tun wir es mit auf den Zettel schreiben und stellen die Frage dem Ricky.
Ja, das machen wir, genau. Aber Ricky, keine Angst, du kriegst jetzt nicht eine riesen Postsack jeden Monat, sondern wir werden das vorher entsprechend. Vielleicht wissen wir auch mal die eine Antwort selbst.
Ja, genau. Naja, oder wir sagen, hört euch Podcast 7 an.
Ja, genau. Erstmal als Basis.
Ja, genau.
Ich muss jetzt nochmal zurück zum VGT, also zum Verkehrsgerichtstag.
Wollte ich eigentlich auch fragen, da waren wir vorhin stehen geblieben. Ne?
Weil da sind so ein paar Sachen passiert, die ich eigentlich unbedingt erzählen will und die mir auch wichtig sind. Und vielleicht haben wir da auch demnächst dann mal einen neuen Podcast-Gast. Fangen wir damit vielleicht erstmal an. Also fand ich sehr interessant. Wir hatten, also es geht ja nun so los am zweiten Tag. Also Mittwoch haben wir uns getroffen im Hotel. Am Donnerstag war dann erste Runde, nachdem Cem Özdemir, der Präsident des Verkehrsgerichtstag und wer noch immer alles eröffnet hat, war um 14 Uhr, haben wir uns dann mit in einem großen Energiezentrum Niedersachsen in Goslar getroffen. Da waren 240 Leute. Das Ding war ausverkauft oder ausgebucht, muss man ja sagen. Ist ja keine Musikveranstaltung oder ähnliches gewesen. Bis auf den letzten Platz gefüllt. Wir haben vorne auf der Bühne gesessen, haben unsere Vorträge nacheinander gehalten und dann ging eigentlich die wilde Diskussion los. Und dann wartet man darauf, dass jemand aufsteht, sich das Mikrofon schnappt und dann seine Eindrücke schildert von E-Rollern. Und dann ging es dann auch irgendwann so, dass dann jemand aufgestanden ist und sagte, ja, Party-People, nur Betrunkene fahren das, brauchen wir nicht. Und da kurz danach stand der Nächste auf und sagte, wir haben ja eine wunderbare Grundlage für unsere EKFV und da steht ja auch drin, weil ich ja vorne Monowheel, Skateboard und alles abgestellt habe, da steht ja auch drin, dass diese Fahrzeuge überhaupt nicht sicher sind und deswegen haben wir dafür auch keine Verordnung, ganz einfach. Da, so. Also habe ich dem ersten Herrn erstmal gesagt, dass er mich jetzt ja gerade so ein bisschen in die Ecke Party-People und Betrunkener eben schiebt, weil ich ja mit meinem Roller trotzdem durch die Gegend fahre und versuche eigentlich mich an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Und dem anderen habe ich dann ein bisschen salopp gesagt, weil ich dann auch leider aufgrund, ich denke mal einfach der Vordiskussion von einer Stunde, wo du eigentlich immer nur frontal eine reinkriegst, dann gesagt habe, ja, aber die von der BAST konnten doch die Geräte gar nicht fahren. Deswegen haben sie das doch reingeschrieben. Was ich nicht wusste, der eine Herr vorne in der ersten Reihe links von mir war einer der Hauptverantwortlichen der BAST-Studie. Und der hat mich danach dann auch etwas mürrisch angesprochen und gesagt, Herr Zemke, Sie sind mir da gerade ein bisschen auf den Schlips getreten, weil das ist ja nicht so. Wir hatten dann am zweiten Tag dann noch mal eine kleine Diskussion darüber und final war es dann so, als der Raum leer war, der wurde gerade abgebaut, stellte er sich aufs Einrad und fuhr davon. Ja, er konnte fahren.
Also, und ohne Stützräder
wahrscheinlich. Und ohne Stützräder. Er ist einfach mal gefahren und hat mir auch gesagt, dass er es wesentlich schneller gelernt hat als ich. So sieht's aus. Also die konnten fahren und wir sind da eigentlich dann, denke ich doch, sagen wir mal, irgendwo haben wieder versöhnlich zueinander gekommen. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er einfach mal ein bisschen was dazu erzählen möchte, wie die Studie eben gemacht wurde. Auch die nächste Studie, hat er mir jetzt bestätigt, ist keine E-Scooter-Studie, die jetzt kommt, sondern die wird alles beleuchten. Mit und ohne Lenkstange. Und das fand ich sehr, sehr gut.
Also sie wollen ja so ein Stimmungsbild aufnehmen. Also es wurde damals ja auch in dem BMVI-Termin ja auch gesagt von dem Kollegen von der BAST, wo auch der Georg anwesend war mit, ja, dass genau sie eigentlich so eine Verkehrsüberwachung starten. Sie wollen sowohl nicht nur E-Scooter beobachten, sondern generell den ganzen EKF-Bereich und auch welche, also ob zugelassen oder nicht zugelassen, das wollen sie in Gänze machen. Und da suchen sie halt jetzt, glaube ich, ist ja die Ausschreibung, glaube ich, raus Ende Januar, so wie ursprünglich da auch in dem Termin angekündigt, und suchen sie halt jetzt Unterstützung. Wissenschaftlich soll das ja begleitet werden. Mhm.
Da ist jetzt, ja genau, die Ausschreibung, bin die ja wild am Verteilen, also alle meine so Ansprechpartner, die ich habe, den schicke ich mal eine Mail und sage, guck mal rein, kennt ihr jemanden, der da unterstützen kann? Und ja, ich hoffe mal, dass da auch dann die richtigen Leute am Knöpfchen sitzen und sagen, ja, das wollen wir machen, weil das Thema brennt vielen unter den Nägeln und wir haben auch beim Verkehrsgerichtslach festgestellt, wir haben keine Zahlen, wir wissen nicht, wo die Dinger genutzt werden, wie viele Leute es nutzen, wann und wo, aber jeder hatte dort eine Meinung. Jeder hat gesagt, nein, also das ist ja ganz schlimm, was da draußen passiert und deswegen wollen wir es nicht. Und dann, ja, dann bricht man eigentlich im Kopf dann irgendwann ab, weil man sagt, also es wird jetzt hier echt schwierig zu diskutieren, weil es stehen ein, zwei Leute auf, die dann ähnlich denken und sagen, nein, hier wird alles nur vermengt und vermischt und man basht hier nur rum, sondern wir müssen Zahlen ermitteln. Aber das wollte man nicht hören. Man wollte die Kinder schützen. Und man wollte den Blinker, das war ganz wichtig.
Den Blinker?
Ja, den Blinker. Und ob er nun wirklich kommt, ich bin wirklich skeptisch.
Jetzt muss ich noch mal kurz sagen, also die Sachen, da sind ja auch in Arbeitskreisen, habe ich gesehen, sind sie organisiert bei denen. Und es gibt im Nachgang, gibt es ein Dokument, wo Empfehlungen drin sind, die nicht rechtsverbindend sind. Also sie müssen nicht genommen sein, das sind Empfehlungen von Experten, bestimmte Thematiken so zu behandeln. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig, ja, genau. Es sind vier Referenten, ein Arbeitskreisleiter und der Koordinator, der kommt vom Verkehrsgerichtstag, der achtet so ein bisschen darauf, hat aber uns auch, denn irgendwann steht er dann auf und sagt so, stopp, es wird jetzt hier viel zu kyrillisch, also es versteht kein Mensch mehr, was ihr hier juristisch jetzt gerade vermitteln wollt, sondern das formulieren wir jetzt mal um. Ja, okay. Und dann wird dann auch neu formuliert und am ersten Tag werden diese ganzen Fragen und Vorschläge, die von den Teilnehmern kommen, dann aufgeschrieben. Man macht dann so eine Strichliste, wie viel und wie oft wurden Themen genannt. Und dann setzt man sich am ersten Abend dann hin und diskutiert durch. Und das war, also danach hat mir echt der Kopf geraucht,
also, muss ich sagen. Was war denn noch? Blinker? Gab's noch was?
Ja, Blinker, was hatten wir gerade eben noch? Diese Führerscheinpflicht für Kids, also Informationen, halt, dass es mehr darum geht, wo dürfen die Dinger gefahren werden.
Also Aufklärung.
Aufklärung und ja, dann wurde leider Geräte ohne Lenkstange, konnte man sich weiterhin nicht vorstellen. Ich wollte noch ein Foto machen bei der Abstimmung, weil es war dann so, also ich glaube, der ganze Saal hat sich gemeldet. Also die waren alle so schockiert, scheinbar, weiß ich nicht. Entweder, ob es eine gute Idee war, jetzt die Dinger mitzubringen, dass man die mal anfassen und angucken kann, weiß ich nicht. Aber letztendlich haben sich alle dagegen ausgesprochen. Aber ich denke auch, das liegt daran, dass man sich einfach nicht vorstellen kann, damit zu fahren.
Na, Angst vor dem Unbekannten.
Ja, Angst vor dem Unbekannten. Und ich habe dann auch nochmal in der Runde halt ein bisschen gesagt, nein, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Wir müssen doch irgendwie Richtung Ausnahmeverordnung kommen oder irgendwas in der Richtung. Aber da wollte man sich leider nicht drauf einlassen, aber man ist dann, hat dann so eben umformuliert, dass er sagt, wir gucken mal über die Landesgrenzen, was die anderen machen und da können wir uns ja dann entsprechend ein Beispiel ermitteln, dass wir dann am Ende vielleicht doch zu einer Entscheidung kommen.
Also beim BMVI-Termin 2, muss ich leider mal sagen, war auch eine Frage zum Thema Blinker, ich glaube auch unserer Webseite, ist kein Thema mehr. Bei denen, ne?
Ja, also. Ja. Das habe ich auch dann etwas später dann bei der Abendveranstaltung noch einem Herrn gesagt, der auch eine ziemlich leitende Position hat. Ja, der lehnte sich dann nur zurück und meinte, das wollen wir ja mal sehen.
Ach, ist ja auch schön. Also, sind wir mal gespannt, was da noch passiert. Die STVO-Novelle steht an. Ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand da ist. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht verfolgt. Das war ja irgendwie das Thema, dass bis Ende Januar, glaube ich, auch die Anträge der Länder geprüft werden sollen und konsolidiert werden sollen, dass man dann dementsprechend antworten kann oder darauf eingehen kann. Da bin ich jetzt aber ehrlich gesagt ein bisschen raus, ob die Themen dann auch die gleichen sind. Scheint auch nicht, habe ich manchmal das Gefühl, scheint auch nicht so in der Presse richtig angekommen zu sein, dass man darüber auch berichtet. Wie der aktuelle Stand ist.
Was ich auch zum Beispiel jetzt gelernt habe, war, ich hatte ja angesprochen, warum das BMVI seit dem 15.06. nichts mehr über EKF sagt. Ja, also für die sind ja die Roller komplett vom Tisch. Da wurde mir gesagt, ja, das, Herr Zemke, das können Sie ja nicht wissen. Das macht jetzt der DVR, also der Deutsche Verkehrssicherheitsrat. Aha. Ja,
interessant.
Ich glaube, das wusste keiner, außer die entsprechenden Entscheider. Aber ja, okay, der DVR übernimmt das jetzt und macht da jetzt ein bisschen Werbung und versucht dann, wie zum Beispiel fair im Verkehr und was sie alles machen, da ein bisschen mit umzugehen. Aber leider auch da stellt man immer wieder fest, wenn man auf der Facebook-Seite es sich anguckt, es gibt nicht viele Likes, es gibt nicht viele Klicks. Ich verstehe auch gar nicht, wie die letzte Pressemeldung da, sondern dass alle Ministerien so extrem hohe Summen für Öffentlichkeitsarbeit ausgeben. Wo fließen die denn hin?
Also das wurde auch schon mal, Aufklärung war auch beim Termin, wurde auch angesprochen. Hat man sich zur Prüfung mal mit aufgenommen. Da weiß ich auch nicht, was da rausgekommen ist. Weil das genau das Gleiche war auch so, dass sie halt, also die Idee war im Grunde genommen über den Anführungszeichen Werbeetat des BMVIs, ja, entsprechende Aufklärung in Form von Broschüren oder Aufklebern etc. Ne? Teilweise einige Ideen, die wir im Verband auch schon mal diskutiert hatten, kamen dann da so zum Vorschein, aber so richtig kam da dann auch nichts mehr rüber.
Ich gucke gerade mal noch, was ich noch vergessen habe. Arbeitskreis stellt fest, dass es für die Verkehrssicherheit eine effektive Verkehrssicherheit. Ach so, genau. Auskunft. Also wenn jetzt jemand mit seinem E-Scooter, also mit seinem Verleih-E-Scooter irgendwelchen Mist baut, dann war so ein bisschen der allgemeine Tenor, das heißt, ja, die geben ja gar nicht die Daten raus von den Fahrern. Ja, also war mir auch neu. Ich dachte, wieso müssen die doch? Aber es gibt wohl Verleiher, die sagen, nö, gehen wir nicht raus. Und da hat man sich jetzt darauf geeinigt, wir müssen da mal nochmal ein bisschen Nachdruck vermitteln, dass die das auch rausgeben. Und Prüfbescheinigung hatten wir und dann Arbeitsgestellte Sicherheit. Ah ja, genau. Ohne Lenkstange also, hatten wir. Also es ist an sich nie, also für mich persönlich ist es da nicht viel rausgekommen. Also ich finde, diese Wahrnehmung ist immer so, wie Ricky es ja auch sagt, da draußen, ich fahre ja ein Fahrrad oder ein Roller oder ein Spielzeug, da sagt doch keiner, ey, das ist ein Kraftfahrzeug. Ich fahre hier sowas ähnliches wie mein Golf oder was auch immer. Ja, ja, also der Vortrag des ADACs, der so ein bisschen eben, wie gesagt, EU-weit da ging, den fand ich auch sehr interessant und ich denke, da müssen wir auch dranbleiben, wie es einfach jetzt geht. Also, weil, was mache ich denn mit meinem Roller? Ich kann jetzt nach, von Deutschland aus kann ich rüberfahren, in die andere, nach Österreich, aber der Österreicher kann mit seinem Fahrrad deklarierten.
Den Fall hatten wir auch schon mal mit so Grenzgängern.
Ja, ja, genau. Das sind ja ganz viele.
Ja, ja, genau. Das
Belgien habe ich heute auch gehört. Die da drüben, die jetzt alle fahren,
ja.
Da gibt die Versicherung nur für die Fahrer in Belgien eine aus. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung ist, hieß es vom Veranstalter, es dürfen nur Leute bei uns mitfahren, die einen Kennzeichen haben und alle Non-Belgier, die dann eben kommen, müssen einen Haftungsausschluss unterschreiben, dass die mitfahren. Ja, also es ist total konfus.
Ich kenne ja auch so ein Beispiel, wo jemand in Belgien arbeitet und auch in, also wo zwei Wohnsitze hat, einen in Belgien und einen in Berlin. Und derjenige ist mit dem Roller hat ihn in Belgien gekauft und fährt damit täglich so zur Arbeit. Und das ist, glaube ich, zwei Jahre jetzt her ungefähr. Ja, und der ist dann, dachte er, macht in Berlin genauso, ne, wurde gefasst in dem Sinne, ja, und da haben sie den Roller auch beschlagnahmt und der hat mal ein Foto, ich weiß gar nicht, ob ich das noch habe, gemacht, der durfte seinen Roller abholen und durfte mit in der, was ist das, Asservatenkammer, mit rein, ja, und es stapelte sich von diesen Rollern, ja, damals, also da war noch nicht an die EKV zu denken, das war noch davor, deutlich davor.
Ich möchte nicht wissen, wie es da jetzt aussieht.
Nee, ich möchte auch nicht wissen.
Gut, im Winter fährt ja
keiner. Ist in der Tat ein Problem. Auch das Beispiel, was Ricky ja gegeben hat, dass ein Grieche im Grunde genommen, ne, der ja das ganz normal benutzt, dann im Grunde genommen da von A nach B fährt und dann denkt, ja, er darf das auch machen.
Ja, irgendwo auch nachvollziehbar.
Ja. Ja,
bist du irgendwie fremd hier und bist halt, arbeitest hier
Ne, ich kenne das von zu Hause, da funktioniert das so, das wird hier auch schon so sein. Gleiches Spiel habe ich jetzt übrigens so ähnlich, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, mit dem neuen Führerschein, mit dem, wie heißt der, B196, glaube ich, heißt er, wenn ich mich nicht irre, wo der ja, im Dezember wurde er im Grunde genommen beschlossen und ich kann jetzt anhand von, ich kann jetzt im Grunde genommen mit meinem Autoführerschein, ja, kann ich eine 125 Kubik Motorrad fahren.
Aha.
Ja, da muss ich nur 10 Stunden besuchen, also ich muss 25 Jahre alt sein, 10 Stunden Fahrschule besuchen, keine Prüfung in Theorie und keine praktische. Also
das, was Herr Scheuer jetzt gefordert hat, ist jetzt durch.
Genau, und ich krieg eine Bescheinigung, die reiche ich ein und dann kann ich damit fahren. Ich glaube 15 PS oder so, ich weiß nicht, was die Dinge haben. Mhm. Ja, das ist auch so ein Thema. Kann ich nicht im Ausland fahren, nur in Deutschland. Ich kann nicht in Italien, glaube ich, oder so hingehen und sagen, ich möchte hier mal den Roller oder das Motorrad fahren, die 125er. Nee, gibt's nicht.
Nein, so weit kommst du ja auch gar nicht mit so einem kleinen Motorrad.
Nee, mit ihm nicht, aber wenn ich da hinfahre und Urlaub und dann so ein Ding fahren will, das ist genauso so ein Mist im Grunde genommen, wenn man, ne? Also hier kann ich's und jetzt fahre ich raus oder fahre in Urlaub und will da auch, dann kann ich nicht.
Ja, da ist noch eine Menge Bedarf. EU-weite Regulierung und ich weiß nicht, ob es besser wird.
Also es wird vor allen Dingen für die Nutzer einfach irre kompliziert, da noch durchzublicken. Also ich kann da keinen Vorwurf machen. Ehrlich gesagt bin ich letztens mit einem E-Scooter gefahren. Ja. Vom Alexanderplatz zum, was war das, Spittelmarkt. Ja. Und ich hatte echt Schwierigkeiten, wo darf ich denn da eigentlich fahren? Darf ich auf dem Radweg über dem Alex fahren oder darf ich das nicht? Ja. Ist so ein Thema, weil da ist ja auch, ne?
Ja, wenn ein Radweg da ist, musst du den Radweg
fahren. Ne? Und die Straße, dann war ja da gesperrt die Straße, darf ich, also eine Einbahnstraße, das ist echt kompliziert. Ja, und
ohne Helm mit 20 km/h.
Ja, oh mein Gott. Also wirklich, es ist echt kompliziert, dass ich irgendwann auch keine Ahnung, ich kann es echt keinem fast übel nehmen. Also Alkohol, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Ja, klar.
Ja, aber bei bestimmten Sachen, ich kann es echt nicht nachvollziehen. Es ist echt kompliziert, die Regeln. Das nimmt sich keiner an.
Ja, ich denke, es war beim Verkehrsgericht Tag zu merken. Also da sind Leute, die was entscheiden und empfehlen und am Ende ausbauen, tun es ganz andere.
Jetzt möchte ich mal kurz nochmal eine andere Frage. Das soll jetzt nicht diskriminierend wirken.
Ja, ja, ja.
Wie ist denn der Altersdurchschnitt bei so einem Verkehrsgerichtstag? Ist das dein Jahrgang? Sind die älter oder sind jetzt, ich sag mal, jüngere 20-Jährige da vor Ort oder wie ist das denn eigentlich?
Ich beantworte es mal einfach. Bei der Eröffnungsrede hat der Präsident des Deutschen Verkehrsgerichtstags gesagt, ich habe mir mal meine Mitgliederliste angeguckt und habe festgestellt, wir haben niemanden unter 40.
Aha, da ist ja schon mal eigentlich ein Problem.
Ja, ich denke, frische Ideen und Ansichten würden da auch helfen. Und wir hatten da einen Juristen, der war deutlich weit drunter, unter 40, aber sehr eloquent, konnte sich sehr gut ausdrücken, wie man es ja kennt von Juristen. Der hatte auch wirklich wichtige Punkte angesprochen. Wir werfen hier alles in einen Topf, Strafrecht, Zulassungsrecht und Versicherungsrecht und urteilen. Aber so sollte man da nicht rangehen. Ja. Mhm. Ja, danach sind dann andere Leute aufgestanden und haben sich dann böse beschwert und haben ihm auch unterstellt, er würde sie persönlich beleidigen mit seinen Worten und, und. Also es ging da schon in eine Richtung, wo du sagst, ey, über was reden wir jetzt hier? Verkehrsrecht oder?
Also, das ist schade, oder?
Ja, natürlich. Also ich war, ich möchte um diese Erfahrung, die möchte ich nicht missen, aber ich war auch sehr erschrocken. Und ich denke, da ist noch Luft nach oben. Da kann man Dinge anders machen. Vor allen Dingen, dass da Leute hingehen, die wirklich der Meinung sind, sie wollen was bewegen und sich nicht nur, ich sag mal, auf Deutsch auskotzen.
Nee, also, richtig, ja.
Und
das war es. Es war auch wunderbar. Also ich muss sagen, also ich danke Georg und dir, dass ihr auch dabei wart und uns entsprechend da vertreten habt. Auch wenn es jetzt augenscheinlich ja nun nichts gebracht hat, aber es hat, du bist ja nicht mit dem Ziel hingegangen, irgendwas zu bewegen. Du hast ja auch wahrscheinlich eher diesen Aufklärungscharakter, du willst denen mal die Fahrzeuge zeigen und
ja, natürlich.
Ne? Also das ist ja ganz klar.
Und ja, wir haben Wahrnehmung jetzt einfach wieder geschaffen, dass wir da sind und es ist ja zum Beispiel am Ende im Hotel, als die Pressekonferenz war, da sind ja, ist ja noch jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch, Herr Zemke, Sie haben mir ja ein bisschen leid getan, Sie waren ja da wirklich alleine auf weiter Flur. Wie fühlen Sie sich denn?
Ja, ist aber auch, ist ja schon mal eine nette Geste.
Ja, fand ich also wirklich nett, aber wie gesagt, aber gleichzeitig bin ich es ja auch gewohnt. Also ich hatte jetzt so viel Veranstaltungen, wo du halt immer der einsame Cowboy bist und über Dinge redest, wo die anderen dann sagen, ja, was redet der denn da? Ja,
ist doch Quatsch. Das ist schon schwierig. Ja. Also.
Aber wie gesagt, ich weitermachen, Kopf hoch und ihr da draußen, ihr seid alle in der Form, wie ich es schon mal gesagt habe, Botschafter für euer Fahrzeug. Und verhaltet euch einfach entsprechend. Fahrt nicht betrunken und nicht wie die wilden Säue, sondern eben pocht darauf.
Vorbildfunktion.
Genau. Und Sicherheit geht uns alle an, wie es immer so schön heißt.
Ja, das ist richtig. Ach, Verkehrsgerichtstag.
Ja, also dann, ich denke, da haben wir jetzt genug drüber geredet. Ja. Es gibt auch eine News, die ich da nochmal verfasst habe. Wer sich wirklich nochmal geben möchte, kann darüber nochmal schreiben, lesen. Wir hatten jetzt wirklich hier die Sache Verkehrsrecht mit dem Ricky durch. Wir müssen nächstes Mal wieder was anderes machen.
Aber du bist jetzt von der ISPO, die in München war, dann nach Goslar?
Ja, und dann bin ich nach Nürnberg gefahren zur Spielwarenmesse.
Und Spielwarenmesse war gut?
Spielwarenmesse war ja ein bisschen so halb privat. Ich wollte einfach mal sehen, wie ist denn die Spielwarenmesse? Kann ich jedem empfehlen? Irre. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn man da mehrere Schulklassen reinschickt, die tauchen nie wieder auf. Also die haben so viel Zeit gucken.
Ich wollte gerade sagen, man sollte da wahrscheinlich mit seinen Kindern hingehen.
Ja, wär nicht hilfreich, weil du kommst nicht weit. Also irgendwann gibt's nur Kreischerei und also so verrückte Sachen, also wo ich dachte, das gibt's schon gar nicht mehr. Smiley, nicht Smiley, wie heißt das? Slimy, früher, weißt du, dieses Zeug.
Glibberzeug.
Ja, Monchichi und es ist alles noch da mit Riesenständen. Wahnsinn. Und das, mein Gott. Ja, und muss man ja erwähnen, die Modelleisenbahnhalle war natürlich sehr lustig. Ich kam mir so ein bisschen vor wie auf der Venus, weißt du?
Nee.
Ganz viele ältere Herren mit Videokameras, aber es war halt keine nackten Damen, sondern eben nur Modellbahnen.
Aufbauen,
so. Riesengroß. Ach. Jetzt verstehst du meinen
Witz. Nee, ja, Venus habe ich an dem Planeten nicht.
Nein, unsere Venus hier in Berlin.
Du, keine Ahnung.
Ja, musst du ja jetzt auch sagen. Ja, also wie gesagt, es war wirklich nett. Ich hatte nur da einen kurzen Kontakt, aber der war auch sehr wirklich hilfreich und wir werden uns da Dinge in der Zukunft auch mal austauschen. Dranbleiben.
Aber waren denn, Entschuldigung.
Werd nicht krank.
Waren denn jetzt dann bei der Spielwarenmesse auch E-Calfs da?
Ja, ohne Ende. Ich wollte eigentlich noch ein Posting machen bei Facebook. Die sehen zwar alle irgendwie gleich aus, also das Chassis wird scheinbar einen Hersteller in China geben, aber nee, die sind da auf der Messe rumgefahren, die Dinger standen an ganz vielen Ständen und ich kann Herrn Brockmann jetzt nur noch mal zitieren, ich glaube nicht, dass nur Touristen damit rumfahren und deswegen brauchen wir sie und wir nicht, dass wir sie abschaffen sollten.
Genau. Gut. Was haben wir noch? Hast du noch was?
Nee, ich denke, wir sind jetzt
wirklich durch. Also, ja, durch ist jetzt natürlich klar, dass wir durch sind.
Ja, also, natürlich, war jetzt ein anstrengender Podcast.
Ja, waren ja also, fast
vor allen Dingen wieder lang.
5,5 Stunden nur am Reden hier.
Ja, ja, ja.
Aber was gibt's denn für nächste Termine? Wo kann man uns denn sehen? Hast du da was in petto?
Ja, ne, wir sind jetzt gerade am Abarbeiten, unsere ganzen nächsten Termine. Jetzt, wir haben im April in Sachsen beim Felix. Da planen wir so eine große Mobilitätstag mit einem Flitzenfeuerstein, denn die Power to Drive sind wir geladen als, wie gesagt, Betreiber der Teststrecke. Wir haben, was haben wir denn noch? Mal gucken, Power to Drive für Leipzig. Mhm. Ja, dann Cuxhaven, Tag des Sportes. Das ist ja auch im August. Da ist ja auch ganz viel Zulauf. Da müssen wir auch einen Stand entsprechend organisieren. Also wer da unterstützen will und mitmachen will und vor allen Dingen auch jemand unterweisen kann, wie man zum Beispiel einen Roller fährt oder ein Monowheel oder ein Skateboard, ja, schreibt uns, meldet euch. Am besten wäre es, wenn ihr natürlich auch Mitglied bei uns seid. Sehr ideal und somit können wir dann nämlich entsprechend mal dann mehrere Schichten aufstellen. Das sind die Leute eben die Leute.
Genau, wir nehmen jede helfende Hand. Ich glaube, eine Umweltmesse ist noch.
Landshut, ne? Richtig, ja. Die ist jetzt im März, ja.
Auch im März,
ja. Da haben wir auch eine Teststrecke. Letztes Mal haben wir die ja so ein bisschen wild aufgebaut und haben einfach angefangen, nach hoch und runter zu fahren. Und jetzt hat der Veranstalter gelernt und sagt, nee, wir machen jetzt eine Teststrecke und ihr seid herzlich wieder eingeladen, kommt vorbei. Super. Und ja, und da übernehmen jetzt die Kollegen vom Landesverband Bayern. Den wir jetzt schön. Ja auch
welche Regionalverbände, vielleicht kann man es ja auch mal sagen, haben wir denn Bayern, Hessen ist mir, Niedersachsen, Sachsen.
Genau, Schleswig-Holstein haben wir noch.
Schleswig-Holstein.
Ja, und wer jetzt noch nicht genannt wurde, kann noch einen gründen. NRW habe ich jetzt gesehen immer wieder, die hatten Anfang des Jahres am 7. und am 14. zwei super Veranstaltungen in der Halle. Die haben ja auch eine riesen Community, ich hoffe da macht mal jemand jetzt einen Landesverband, dass die Jungs da sich so ein bisschen selbst organisieren können und einfach mal sagen, wir sind jetzt für unsere Ecke da Ansprechpartner. Ja. Und ich denke, da ist noch viel Luft nach oben. Aber auf jeden Fall, was jetzt wirkt, ist die Vernetzung, dass man sich miteinander unterhält und austauscht und einfach sieht, wer alles schon was macht. Und
ja, ich glaube, wir haben auch das spüre ich so ein bisschen im internen Netz, im Intranet bei uns merke ich, dass da mehr Abstimmung passiert. Mhm. Also auch so, ne, wirklich man da gemeinsam an Sachen dran arbeitet. Aber wie gesagt, also wir können da immer noch Unterstützung gebrauchen. Einfach Mitglied werden, dann kann man sich da auch dementsprechend beteiligen und ihr erfahrt dann da auch sämtliche Termine, wo wir sind oder wo ihr vielleicht auch dann als unterstützende Helfer im Grunde genommen hingeht und uns vertritt. Ja.
Vor allen Dingen, wer noch einen Mobilitätstag in seiner Stadt hat, einfach mal melden, Bescheid sagen oder anmelden. Da kriegen wir bestimmt was hin, dass man da mal einen kleinen Stand aufbaut mit Roll-up und Tisch und dass man mal ein paar Fahrzeuge vorführen kann. Weil in der Form haben wir ja im letzten Jahr gesehen, es geht immer was und die Leute sind da ja auch offen.
Ja. Gut. Dann soll es das gewesen sein, fast mit 1,5 Stunden.
Ja, Folge 7 ist im Kasten. Wir sehen uns oder hören uns bei Folge 8 und dann gibt es auch ein bisschen mehr zur Klage.
Ende dieses Monats wahrscheinlich dann. Oder vielleicht machen wir wieder ein Klagespezial.
Ich denke doch, ja. Entweder Video, Klagespezial, irgendwas kommt, ja.
Gucken wir mal. Ja, und
fahrt vorsichtig da draußen.
Ja, vielleicht auch mit Helm.
Ja. Und apropos, wir haben jetzt einen Sicherheitspartner. Vom Verband aus. Die Firma Mellen hat uns jetzt zugesichert, dass sie uns in allen Veranstaltungen entsprechend als Helmpartner zur Verfügung stehen und dann entsprechend mit ihren Produkten unterstützen. Also.
Ach, das ist sehr schön. Ja. Wir haben sehr schöne Helme.
Ja.
Müsst ihr mal, ich weiß gar nicht, Mellen.de oder ich weiß es gar nicht.
Ach, weiß ich nicht.
Also wirklich. Ah, wunderbar. Vielen Dank für die Unterstützung schon mal.
Ja, richtig. In diesem Sinne. Bis bald.
Bis bald. Macht's gut, Nachbarn.
Und ja, schönen Tag oder einen schönen Abend. Kommt gut durch die Nacht.
Genau, und viel Spaß beim Hören. Vielleicht könnt ihr jetzt nochmal zurückspulen und nochmal hören, weil der war so lange, er hat bestimmt nicht beim ersten Mal alles verstanden, was wir gesagt haben.
Ja, und vor allen Dingen mal eine Mail schreiben, neue Themen. Was wollt ihr hören? Also wie gesagt, wir haben jetzt ja viel jetzt in Sachen Recht die letzten paar Male gemacht und vielleicht gibt's mal was anderes.
Ja. Gut, bis dann. Tschüss.
Und tschüss. We'll be right back.